So, jetzt habe ich mir den Moor-Rundgang zur Mannschaft für Lex innerhalb von 2 Stunden nicht angeschaut, sondern in der doppelten Geschwindigkeit mit Skippen. Ich bin bestens vorbereitet.
Ah, wunderbar.
Hey, ihr Leichtmatrosen. Alle Mann an Bord.
Ja, ich habe schlechte Nachrichten, Thorsten.
Was hast du denn für schlechte
Nachrichten? Ich habe schlechte Nachrichten. Also, ich hatte letztes Jahr fest vorgenommen, uns für den Deutschen Podcastpreis anzumelden. Und ich habe mir...
Du hast den Termin verpasst.
Nein, schlimmer. Ich habe mir wirklich...
Du hast uns angemeldet.
Ich hätte uns gerne angemeldet. Nein, es wird keinen geben dieses Jahr.
Nein.
Doch, es haben sich nicht genug Sponsoren gefunden, die den Deutschen Podcastpreis unterstützen. Deswegen ist das Projekt Deutscher Podcastpreis eingestampft sozusagen. Ich habe mir extra echt so eine Wiedervorlage gemacht, jeden Monat fleißig geschaut, wann ist die Anmeldung offen. Und dann lese ich letzte Woche leider keinen Podcastpreis. Also wir werden es nie schaffen, mit unserem super tollen Podcast den Deutschen Podcastpreis zu kriegen.
Na, vielleicht wird er mal wieder aufgelegt.
Ja, und dann bin ich aber auch sofort wieder dabei, uns anzumelden, und dann geht's aber richtig los. So.
Ja, was gibt's denn Neues? Du hattest noch was anderes Neues.
Ah, okay. Ihr hört eine neue Folge von 2 Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Neuigkeiten gibt es natürlich immer. Also ich hatte in der Tat sogar noch 2 Neuigkeiten, und die eine davon ist, während wir quasi jetzt heute aufnehmen, auch noch ziemlich frisch, und ich glaube, du hast ja auch vor, diese Folge auch relativ frisch bald quasi online zu stellen. Ich hatte sie schon mal erwähnt, ich weiß nicht, ob du sagst, dass du kennst sie, Kate McHugh. Sagt dir der Name was?
Nicht wirklich.
Ah, wie? Kate McHugh ist sozusagen die bekannteste Kreuzfahrtkapitänin schlechthin. Bekannt aus Instagram, TikTok, Facebook, wie auch immer. Ist bei Celebrity Cruises und ist sozusagen Social Media affin ohne Ende.
Jetzt klingelt's.
Ja, und sorgt auch dafür, dass sie fleißig quasi immer auch weibliche Brücken-Crew-Mitglieder, also wirklich Karriere machen und so weiter. Und die hat letzte Woche verkündet, sie hört auf. Und alle ein Riesenaufschrei, oh Gott, sie hört auf, wie kann das denn sein? Und sie hatte nur angeteasert, sie bleibt dem maritimen Leben treu. Und dann ein paar Tage später kamen die nächsten News, und das finde ich aus zweierlei Hinsicht interessant. Also sie wird die erste Kapitänin bei Four Seasons Kreuzfahrten, Four Seasons Yacht. Ein Yacht-Kreuzfahrtschiff für wieder so um die 200 Gäste im obersten Luxussegment, wie man sich es quasi nur vorstellen kann. Und die haben
wofür
natürlich...
Four Seasons auch steht, ja. Mhm.
Ja, aber ich finde es wieder interessant. Damit ist es ja die 2. oder 3. Hotelkette, die in sozusagen das Kreuzfahrt-Business einsteigt. Also Regent Hotels, ich weiß gar nicht, ihr müsst es überlegen, aber auf jeden Fall finde ich das spannend, dass quasi die klassischen Top-Marken der Landhotellerie wirklich sich scheinbar für den wachsenden Kreuzfahrtmarkt interessieren, zum einen, und aber auch in einem Segment, wo man wirklich von hochpreisigst sprechen kann. Ne? Also wirklich verrückt. Also, und es geht wohl wirklich, und ich hatte letztes Mal ja gesagt, jetzt muss ich kurz überlegen, war es Celebrity oder war es Royal Caribbean? Von wegen Schiffe noch größer, und das ist halt wirklich der Gegenpart wieder, noch kleiner oder kleiner und luxuriös. Naja, aber damit nicht genug. Was habe ich noch gelesen in den letzten Tagen? Mein Schiff, Adults Only Kreuzfahrt.
Oh ja, da kriegen sie aktuell ganz böse Schelte für, wenn man so die Medien mal gegenliest selbst. Heute Manager-Magazin vom Spiegel hat darüber geschrieben, Handelsblatt, eins von beiden, wo tatsächlich das angehen, ob das so eine gute Idee ist von TUI Cruises, eine Adults-Only-Kreuzfahrt zu machen. Vielleicht kann ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Weil ich war ja, und da geht's auch in unserer heutigen Folge drüber, ich war ja auf der Mein Schiff Relax als einer der allerersten Gäste. Und auch da haben wir das schon erfahren, dass es eine Adults-Only-Kreuzfahrt geben wird. Die ist ein Teil der Weltentdeckerreise, quasi von Afrika nach Singapur, meine ich. Von Südafrika nach Singapur wird die dann sein, die Adults-Only. Und ich habe mir sagen lassen, da waren eh nahezu keine Familien gebucht, weil diese Weltentdeckertour
geht
135 Tage. Ja, genau. Diese Weltentdeckerreise geht eigentlich, die kann man auch in Etappen buchen, wie bei vielen anderen auch. Und tatsächlich macht keiner eine 135-Tage-Reise mit Kindern. Das ist eigentlich fast nicht existent.
Wobei,
wenn es ein oder zwei Familien betroffen hat, die da vielleicht an Bord gewesen wären. Die werden jetzt halt entschädigt und kriegen halt eine Ersatzreise.
Na, das ist halt die Frage. Müssen die wirklich von Bord oder sagt man, kommen die zwei, drei Kinder, das können wir noch unter dem Label.
Es wird tatsächlich Adults Only werden.
Ernsthaft?
Definitiv.
Weil das war ja in vielen Foren die Frage, ob denn die wenigen, die da sind, bleiben dürfen und man halt es nur umlabelt. Nee,
also die schicken dann auch das Kids Club Team in Urlaub in der Zeit. Tatsächlich, die dürfen dann mal von Bord und ein bisschen Ferien machen. Und also tatsächlich nutzen sie das, dass kaum Buchungen dafür da waren mit Kindern. Und im Prinzip wird jetzt hier viel, Kinder. Nein, da waren eh nie.
Man brauchte ein neues Label für eine Reise.
Da ist einfach ein Label drauf gepappt und ich denke einfach, viele, die da jetzt so groß den Finger heben, Adults Only, probieren die das? Und so. Da wird ein Problem draus gemacht, das eigentlich keins ist. Oder ich sehe das nicht. Das ist in Wirklichkeit.
Man brauchte ein Marketinginstrument, um sozusagen diese Reise ein bisschen zu pushen und hat eben das Label jetzt genommen. Aber ja, in der Tat gab es da viel Diskussionen drum. Aber weil du sagtest, da sind eh wenig Kinder. Ich habe in manchen Forenbeiträgen, jetzt war ich selbst noch auf keiner Weltreise, Bucketlist, Haken dran, noch nicht, nein. Bei AIDA sollen wohl auch auf den Weltreisen, jetzt nicht die große Masse, aber schon auch Familien mit jungen Kindern, wo man sagen kann, hey, noch nicht schulpflichtig, jetzt können wir es noch machen. Und die machen es dann auch
natürlich. Kann man bei AIDA auch machen, macht man bei Mein Schiff halt wahrscheinlich eher nicht, weil da gibt es halt nur den Kids Club. Und wenn du dann 10 Seetage hintereinander hast auf der Überfahrt von Südafrika nach Singapur, dann da wird es auch den Kindern da wahrscheinlich doch sehr, sehr lange werden. Ja. Also ich glaube nicht, dass das Produkt ist, wo das eh so groß nachgefragt war.
Aber du hast angedeutet, wir sprechen heute über Mein Schiff Relax.
Wir sprechen heute über die neue, ganz frisch, noch nicht getaufte Mein Schiff Relax.
Und eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ich das zweite Intro abgefahren hätte. Und ich habe es aber schon abgefahren, aber ich finde es so gut, ich mache es gerade nochmal.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Wir müssen es auch nicht ganz durchziehen, ne? Aber was lerne ich daraus? Ich jetzt muss als Meister des Skriptes mein Skriptschema anpassen, dass ich die richtigen Einsätze habe, auch fürs Intro. Sonst wird's doof.
Man soll ja mal überraschen, öfter mal was Neues, oder?
Genau. Aber Mein Schiff Relax. Du warst drauf. Ja.
Ich durfte tatsächlich mit ein paar Kollegen an Bord gehen, als tatsächlich die erste Gruppe von Reiseberatern, die an Bord geladen war. Also wir waren an Bord ungefähr 500 Reiseberater, auch von anderen Reisebüros und Kooperationen. Große sowie kleine waren da mit dabei. Wir waren jetzt ungefähr 30 von unserer Kooperation. Und insgesamt ungefähr 500 Reiseberater an Bord und 1500 Gäste. Das war so die
erste reguläre Gäste.
Together, gebuchte Gäste, ganz normale gebuchte Gäste. Hauptsächlich die Suiten voll und ein paar Balkonkabinen, aber es waren ungefähr 2000 Leute.
Also eine regulär buchbare Reise, die auch schon unter normalen Reisebedingungen, sprich es waren noch keine Baustellen mehr an Bord, sondern es war alles fertig.
Tatsächlich war noch, habe ich mir sagen lassen, 2 Tage vorher hat es noch ein bisschen anders ausgesehen, bevor wir an Bord gingen, als die Überfahrt dann von Triest war. Aber tatsächlich haben sie alles so fertig bekommen, dass es nicht böse aufgefallen ist, dass noch zwei Container Kunst gefehlt haben. Es haben auf den Balkonkabinen noch die Kissen gefehlt. Ja, also wirklich nur klein
Zeug. Jetzt nicht, dass man noch groß irgendwo wirklich Baustelle hatte.
Ja, Na, okay. Also keine Kabel, die irgendwo weghingen oder so. Es war schon wirklich im Betriebszustand, den man so bearbeiten kann.
Auch wenn wir quasi mit Sicherheit noch im Detail darauf eingehen werden, aber halt mal so als Gesamtfazit am Anfang sozusagen schon, wie war's?
Ja, also tatsächlich mit dem Fazit anfangen finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe an Bord einen Satz gesagt, der ganz spontan, den auch die Kollegen recht gut fanden. Es ist, ich als Mein Schiff-Fan, ja, war für mich dann die Aussage, es ist mein Schiff, aber es ist nicht mein Schiff.
Mhm. So, das passt, war so das Fazit, passt das ich aber schon. Kann, ja. Ich hatte es ja, ja gerade eben dir schon gesagt, ich habe mir natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast, weil ich ja noch nie auf Mein Schiff und erst recht nicht auf der Mein Schiff Relax war, den Grüße gehen raus an Herrn Mohr, den Mohr-Rundgang angeschaut und er erwähnte in diesem Jahr auch, dass die Mein Schiff Relax wirklich von 50% Neukunden gebucht wird. Also scheint ja, es ja wirklich ein Produkt zu sein, das wirklich vielleicht für diejenigen, die bisher vielleicht keine Motivation hatten, Mein Schiff zu buchen, zu sagen, oh, aber das gucke ich mir jetzt mal an.
Könnte auch am Routing liegen, dass die dieses Jahr fahren. Die fahren ja jetzt im Mittelmeer, die Mittelmeerrunden ab Palma de Mallorca. Meistens die 7-Tage-Runden mit ein bisschen Varianzen drin, aber nicht so viel. Die haben auch immer ein Overlay in Mallorca, in Palma, also 2 Tage. Und man kann auch jetzt sehr viel flexibler wie vorher. Man kann entweder jetzt, sagen wir mal, wir fahren am 9. und 10. XYZ Mai, was auch immer, also jetzt nicht festnageln, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Aber dann könnte man am 9. fahren und dann die erste Nacht den Overlay haben oder man könnte am 10. fahren und dann, wenn man wieder da ist, den Overlay haben.
Also man streckt sozusagen das Check-in oder das Boarding auf 2 Termine. Das, was AIDA natürlich üblicherweise schon auf anderen Strecken auch macht, aber nicht im selben Hafen, sondern auf 2 Häfen verteilt. Aber das ist natürlich clever, ja.
Und da es natürlich die Mittelmeerroute mit einer Woche ist, sind auch die Reisen relativ preislich noch sehr attraktiv, würde ich sagen.
Ja. Und ich habe gelesen, im Winter geht es auf die Kanaren sozusagen. Also beides so Brot- und Butterstrecken, würde man wohl sagen. Ne? Also
ja, richtig, ich bin ja in Silvester auch nochmal an Bord mit der Familie dann.
Obwohl es nicht dein Schiff ist. Ja, aber da wusstest du es noch nicht.
Genau, also nein, andersrum, ich würde den Satz mal so eher rausdefinieren. Also es ist nicht das gewohnte Mein Schiff. Aber es ist trotzdem das Mein Schiff-Feeling, das man so hat, wenn man auf
dem anderen Schiff. Also man erkennt Dinge wieder.
Ja, also du warst ja noch nicht dabei, richtig. Aber wenn man jetzt auf der 1 bis 7 unterwegs ist, dann hat man eins gesehen, kennt man sich auf den anderen automatisch intuitiv aus. Das fängt beim, wo ist das Buffet-Restaurant an? Wo ist das Theater an, welche Wege muss ich laufen, bis zu, ich gehe in den Fahrstuhl, drehe mich nach rechts und habe den Fahrstuhlknopf.
Also das ist nicht nur das Farbkonzept, das einem sozusagen vertraut vorkommt, sondern schon auch, sag ich mal, das Konzept im Sinne von, wie ist das Schiff
Ähnlichkeit,
gebaut?
Die Ähnlichkeit der Schiffe und der Grundaufbau der Schiffe ist auf den 1 bis 7 doch sehr, sehr, sehr gleich. Die haben natürlich jede so noch sein kleines Extra, aber kennt man sich auf einem aus, ist man auf den anderen sofort
und das
orientiert.
Und
auf der Relax hat man das nicht mehr.
Ach so, ich wollte gerade fragen. Ich hatte das Gefühl, das wäre da genauso, oder nein, ich hatte es so verstanden, es wäre da genauso und dann wäre meine Frage jetzt gekommen, wie geht das denn, wenn es doch so ganz anders sein soll?
Nee. Also das Gefühl an Bord ist das gleiche. Also man kriegt diesen Mein Schiff, ich bin zu Hause, ich habe hier Möglichkeit, mich dahin zu
bringen. Aber das kommt ja dann.
Das, was man auf den anderen Schiffen hat, das Feeling ist da, aber das Schiff selber ist komplett unterschiedlich. Also das ist Gott sei Dank endlich mal ein komplett neues Konzept, ein ganz anderes Schiff. Und wenn man vielleicht das noch mein Fazit noch erweitern darf, ich finde es gelungen.
Aber würdest du, also haben deine Kollegen deinen Satz geteilt oder war das jetzt sozusagen deine persönliche Meinung oder hast du das Gefühl, das haben andere schon auch so gesehen?
Also ich glaube, die anderen haben das auch so ähnlich gesehen. Ich habe jetzt natürlich auf dem Rückflug dann auch schon mal den Rundgang angeguckt von dem einen oder anderen Kollegen, die schon ein bisschen vorher als geladene Pressegäste mit drauf durften. Die waren da ein bisschen kritischer. Tatsächlich muss ich auch sagen, die Schiffkollegen haben uns dann auch drauf vorbereitet, vergleicht nicht. Und lasst das mal auf euch wirken, 1-2 Tage. Also wir waren ungefähr 4 Tage an Bord. Man muss tatsächlich das ein bisschen wirken lassen, wenn man die anderen Schiffe kennt. Und dann merkt man, oh, ja, das Konzept ist gar nicht blöd oder das ist, man darf es nicht, also man darf es nicht eins zu eins vergleichen. Wenn man diesen Vergleich zieht, ist man da im ersten Moment ein bisschen erschlagen und denkt, warum haben sie das nicht mehr? Warum haben sie das nicht mehr? Wieso wurde das geändert?
Okay.
Und wenn man das aber dann mal aus dem Kopf raus hat und wirklich nur das Schiff wirken lässt, dann kommen so die Vorteile diese und die neuen Ideen rüber und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass
das tatsächlich das heißt, dann auch so war. Es ist sozusagen eine Weiterentwicklung sozusagen. Ja. Jetzt habe ich auch vernommen, das Schiff ist ja um 40% größer als die anderen. Jetzt weiß ich nicht, ob du den Vergleich für dich ziehen kannst, aber es war ja auch bei AIDA durchaus so ein naja, als damals Prima Perla und dann erst recht als Nova und Cosma in die Flotte kamen, die ja schon auch einen ganz anderen Charakter hatten als die alten kleinen Schiffe. Würdest du das als einen ähnlichen, sag ich mal, Sprung sehen oder ist der nicht so auffällig, dass es jetzt wirklich doch nochmal deutlich größer ist?
Also das Schiff ist riesig im Vergleich zu den anderen vom Raumgefühl. Ja? Auch wenn man über die Außendecks läuft, das kommt einem schon sehr, sehr viel größer vor alles.
Okay.
Tatsächlich, also von dieser Geschichte, das muss ich schon unterschreiben. Also die ganzen Restaurants sind größer, die war es nicht. Ja? Zum Teil sind die deutlich enger geworden und deutlich kleiner, reduzierter. Dafür gibt es mehr davon. Aber das Raumgefühl insgesamt hat sich natürlich, ich muss jetzt immer ein bisschen Abstriche machen, wir hatten halt nur halbe Belegung, etwa 50%.
Man muss die Leute sozusagen rausnehmen, die jetzt vielleicht noch rumlaufen würden, wenn es schiffvoller wäre.
Was ich schön fand, dass es genau 2000 waren, weil man musste sich eigentlich nur vorstellen, was wäre denn jetzt hier los, wenn genau doppelt so viele Tische belegt wären, wenn doppelt so viele Sitze belegt wären und so weiter. Hätte ich denn jetzt da noch Platz? Und von meinem Gefühl würde ich sagen, bieten die Schiffe pro Person mehr Raum, selbst bei Vollbelegung wie die anderen.
Weil das, also ist mir, das ist mir beim Betrachten nämlich des Rundgangs aufgefallen. Ich hatte bei ganz vielen Einstellungen oder ganz vielen Szenen das Gefühl, oh, das ist aber großzügig vom Platz her. Also sei es der neue Wall, heißt es, glaube ich, dieser Einkaufsdeck, der erschien mir riesig. Auch das Hauptrestaurant erschien mir sehr großzügig von dem, wie die Tische gestellt waren. Habe ich jetzt bei anderen Reedereien enger erlebt zum Beispiel. Also
es auf die gleiche sehr Fläche. Ist ein guter Punkt, was du ansprichst. Genau, zum Beispiel, wenn man jetzt mal ins Atlantik-Restaurant geht, das große Main Dining Room, der große Hauptrestaurant. Geh mal bei der Konkurrenz mit dem M am Anfang.
An die musste ich gerade denken. An die musste ich gerade denken.
Geh mal zur MSC in den Main Dining Room. Die stellen auf die gleiche Fläche mindestens dreimal so viele Tische.
Das wäre jetzt mein subjektiver Eindruck gewesen. Weil wenn ich jetzt zurückdenke.
So war das auch.
Okay, weil das fand ich wirklich sehr, sehr großzügig. Und wo es mir halt auch aufgefallen ist, ich habe gesehen, da gab es eine Bühne, die heißt Blaue Flora zum Beispiel, neben dem eigentlichen Theater. Und da dachte ich mir, okay, wenn man sich's leisten kann, quasi Platz für solche Ideen, Projekte, mag man nennen, wie man möchte, quasi einzuräumen. Und ich habe auch so ein bisschen, einfach generell dieses Gefühl im Rundgang, dass einfach sehr viel Platz wirklich da ist. Und das war schon auffällig zumindest, ja. Also hätte ich jetzt auch bei der Konkurrenz so mit dem A auch nicht so im Gefühl, ne? Da ist auch alles ein bisschen kompakter.
Ja, ist tatsächlich so. Also ich versuche es mal ein bisschen so einzufangen und so insgesamt zu beschreiben. Tatsächlich ist der neue Wall, den du jetzt gerade angesprochen hast, die Einkaufspassage, deutlich geschrumpft im Vergleich zu den anderen.
Ah, okay.
Man hat nur noch eine große Boutique, wo es dann alles drin gibt. In den anderen sind es mehrere Läden. Da gibt es dann den Modeschmuck, den besseren. Dann gibt es auf dem zweiten Laden mit den wirklich teuren Produkten. Dann gibt es einmal eine große Boutique, wo man dann Klamotten kaufen kann. Dann gibt es einen Laden für den Eigenbedarf. Und
was eben alles aneinander übergeht. Also nicht einzeln abgetrennte Shops, sondern wirklich so ein...
Doch, tatsächlich sind auf den anderen Schiffs, die neuen Welle, sind das eigene, ist quasi immer ein eigener Shop.
Ja,
das sind
aber jetzt vier, auf der Relax ist es quasi...
Und auf der Relax ist es nur noch ein großer. Ja, und selbst die Sachen des täglichen Bedarfs oder die Spiele oder die Marketingartikel mit dem Mein Schiff-Logo drauf und so, ist jetzt alles nur noch in diesem einen Shop. Und das Konzept haben sie quasi auf ganz viele Sachen angewandt, dass sie alles ein bisschen tatsächlich geschrumpft haben. Zum Beispiel auch das Sportstudio ist deutlich geschrumpft, an die Seite verlagert in der einen Ecke. Der Wellnessbereich, der Spa-Bereich, das war eine meiner größeren Enttäuschungen an Bord, ist doch auch nicht mehr so schön, wie ich ihn auf jetzt zum Beispiel nach Mein Schiff 5 oder nach Mein Schiff 1 oder 2 empfunden habe, weil jetzt ist nur noch ein langer Schlauch, wo dann die die Saunen, die immer noch schön sind und groß sind, aber man hat das Gefühl, es ist alles ein bisschen geschrumpft worden und dafür hat man sich aber woanders deutlich mehr Raum gegönnt.
Das heißt, man hat die Prioritäten anders gesetzt.
Richtig, man hat die Prioritäten anders gesetzt. Und aber zwar, man hat jetzt zum Beispiel, lass mich ganz kurz, man hat jetzt, dass ich den Gedanken nicht vergesse, man hat jetzt in jedem Restaurant, also quasi in jedem, noch zusätzlich eine inkludierte Bar. Ja, also du kannst da tagsüber, die auch meistens den ganzen Tag geöffnet haben, du kannst in jedem Restaurant dich dort an die Bar setzen und auch deine Inklusivgetränke, die ja bei Mein Schiff eh immer inklusiv sind, auch dort genießen, auch in den exklusiv zu bezahlenden Restaurants.
Aber würde ich das tun?
Es gibt natürlich auch die ganz große Freiheit nicht mehr hinten mit den drei exklusiven Restaurants im Heck, wie es die anderen Schiffe haben. Die gibt's nicht mehr. Die exklusiven Restaurants sind jetzt auch alle verteilt. Und selbst die, wenn man mal das Fugu vom Tim Raue rausnimmt, aber das Chalet zum Beispiel, ja, da ist ein ganz toller Kamin eingebaut, da sind dann auch die Lounge-Möbel und da kannst du ganz normal sitzen wie in jeder anderen Bar. Hast du Hunger, stehst du auf, gehst rüber ins Restaurant, setzt dich an den Tisch. Wenn kein Service stattfindet, darf man die Tische auch nutzen, zum Beispiel um ein Brettspiel zu spielen oder um eine Runde Karten zu spielen.
Weil es sonst keine Bereiche dafür gibt? Und man sie deswegen nutzen muss dafür oder weil es einfach nochmal ein zusätzliches Angebot ist?
Weil das einfach ein zusätzliches Platzangebot sein soll. Jetzt überleg mal, du hast wie viele Restaurants, die eigentlich den ganzen Tag geschlossen sind und nur zum Service öffnen. Und die Fläche wird jetzt tagsüber zumindest zum Teil zur Verfügung gestellt.
Aber das
und
ist
wenn du dann jetzt so ein großes Schiff hast, dann verteilt sich das quasi. Und das ist die Idee, warum auch viele Bars kleiner geworden sind. Insgesamt zum Beispiel die TUI Bar, die sehr beliebt ist, eigentlich immer ganz zentrale Anlaufpunkt. Ja. Die ist deutlich geschrumpft, heißt jetzt Mein Schiff Bar. Da passen nur noch die Hälfte an Leuten rein. Und du hast aber jetzt ganz verteilt übers ganze Schiff überall eine Möglichkeit, dich niederzulassen und hinzusetzen.
Ich meine, das kam ja bei dem Rundgang, den ich vorhin erwähnte, auch raus, diese Dezentralität, ne? Dass es nicht mehr diesen einen Ort für alle gibt, sondern ich meine, das ist ja auch, ich sag mal, ich verstehe das, dass man natürlich dann die im für die Reederei Idealfall 4000 Passagiere idealerweise ein bisschen verteilt übers Schiff, damit nicht jeder das Gefühl hat, das ist aber eng hier, ne? Also verstehe ich. Wobei ich sowieso, ich meine, und die Frage werden wir jetzt nicht hier ausdiskutieren können, aber die stelle ich mir ja regelmäßig, warum man ein Hauptrestaurant, das quasi ja eigentlich nur morgens und zum Teil mittags und abends genutzt wird, hat, das ja riesigen Platz einnimmt, aber für von der Gesamtzeit des Tages ja wirklich für den überschaubaren Zeitraum genutzt wird. Von daher, ja, die Idee kann ich verstehen. Ob ich als Gast mich jetzt quasi in so ein Restaurant setzen würde, an die Bar oder auch an den Tisch, ich weiß es gerade nicht.
Ja, ich habe es vielleicht noch nicht ganz so genau erklärt. Also tatsächlich, die Bars sind auch so gestaltet, wie du eine Inklusivbar eigentlich gestalten würdest. Also die laden schon dazu ein, da reinzusitzen und sich da, also
ich stelle es mir jetzt wie in Restaurants auch an Land vor, wo du, wenn Tische voll sind und man an der Bar noch warten muss, bis du einen Tisch bekommst, dass du so ein bisschen, ne, also
Gar nicht. Also das lädt tatsächlich erstmal, du kommst in den Bereich rein, wo dann das Restaurant stattfindet und dann hast du quasi erstmal so einen loungigen Sitzbereich, du hast Sofas, du hast Möbel zum Hinsitzen, um dir das da gemütlich zu... Also eigentlich hast du das Gefühl, du kommst in eine Bar und das Restaurant ist dann nur eher ein bisschen in die Ecke versteckt. Wenn du da dann hingehen möchtest, gehst du und wenn nicht, dann bleibst du in dem Bereich und nutzt es tatsächlich. Also du hast mehr so dieses Inklusivbar-Gefühl, als dass du jetzt ein Restaurant-Gefühl hast.
Das heißt, die Restaurants, von denen du jetzt sprichst, sind auch, sage ich mal, für sich abgeschlossene Räume oder sind die sehr offen, weitläufig?
Das ist sehr offen. Das sind halt dann Raumteiler, die das ein bisschen trennen. Aber ich finde, das ist wahnsinnig gut gelungen. Mir hat das gut gefallen. Gerade jetzt das Chalet, wo es dann eher so alpenländische Spezialitäten gibt. Man kennt es von den anderen Schiffen vom Schmankerl oder vom Esszimmer. ich finde das wunderbar gelungen. Da ist schon damit so ein Kaminofen drin, da kann man sich gemütlich hinsetzen.
Also, warum frage ich? Also bei dem Rundgang ist mir aufgefallen, da wurde das Bistro und die Taverne gezeigt. Und dann ist ja auch, glaube ich, so eine Art offenes Treppenhaus. Und da habe ich mein erstes Gefühl, das sieht so ein bisschen aus wie ein Food Corner in so einem Einkaufszentrum, wo du irgendwie so mitten auf dem Präsentierteller sitzt. Und das finde ich, ich habe es, glaube ich, in dem letzten Podcast erzählt, das fand ich bei der Ida ja in diesem Beach-House-Restaurant so toll, dass es ein Restaurant ist, wo es einen Eingang gibt und das Restaurant in sich geschlossen, wie zu Hause in einem Restaurant auch, und du nicht an so einem Durchgangsweg sitzt. Und das fand ich bei diesem Bistro und der Taverne, hatte das für mich wirklich so ein bisschen, ich bin hier so am Durchgang, ne?
Also die zwei tatsächlich, das Surmer-Bistro, was du jetzt gerade ansprichst, und die Taverna Dionysos heißt sie, glaube ich, die sind tatsächlich eher so die, das sind ja all-inclusive, also es sind inkludierte Restaurants. Ja. Und die sind tatsächlich so im obersten Stockwerk von diesem Atrium, wo ich ja schon total daneben, ich hätte mein ganzes Geld verwettet übrigens, dass die so ein Theatrium nachbauen, und ich hätte verloren, ja, weil es ist tatsächlich nur ein durchgängiges Atrium, viel, viel weniger Bling-Bling, als man das jetzt zum Beispiel auf den MSC-Schiffen kennt, die ja auch so ein Theatrium inzwischen haben bei den
Ferrari-Schiffen. Aber nur um ein Atrium zu haben, oder hat es auch noch einen tieferen Zweck und Sinn?
Es hat keinen, also es soll schon so ein bisschen zentralen Punktcharakter haben, aber da sind jetzt die Restaurants ganz oben angesiedelt, in der Mitte sind eigentlich nur drei Stockwerke oder drei Decks, ja. In der Mitte ist dann ist die Bar mehr oder weniger und viele Sitzgelegenheiten, da kann man über den ganzen Bereich eigentlich sich verteilen und sich setzen, und unten ist dann nochmal die Barista-Kaffeebar und die Rezeption und die Landausflugsabteilung und die Bordreiseleitung, die sind dann im untersten Stock da angesiedelt. Von dem her hast du auch da nicht dieses Durchlauf-Thema.
Ja, aber wo du gerade sagtest, dass der Grieche, das griechische Restaurant und das Bistro inklusiv inkludiertes Restaurant sind, jetzt drängt, dann würde sich bei mir so der Gedanke aufdrängen, okay, wir machen es nicht zu gemütlich, dass die Leute nicht zu lange sitzen, sondern auch dann schnell wieder gehen. Also das drängt sich jetzt
so ein bisschen auf, ne? Die haben auch übrigens diese Bargeschichte nicht. Ja? Also da muss ich das rausnehmen, die sind dann also extra, du hast einen Stock tiefer ja noch das 24-Stunden-Bistro. Das ist schon so ein bisschen zentraler Platz, wo man dann noch was essen gehen kann oder so. Aber tatsächlich gibt es da jetzt dieses Bar-Thema nicht, was ich jetzt angesprochen habe. Das galt jetzt eher fürs wie gesagt, Chalet oder die Atlantik-Bar.
Aber wo wir gerade beim Thema Restaurant und Essen und Platz noch sind, das Buffet-Restaurant. Und das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es vielleicht klingt, hatte für mich aber schon einen gewissen Kantinencharme, eine noble, edle Kantine, sehr großzügig, sehr viel Platz, also mehr Platz, als ich teilweise bei anderen Schiffen in den Buffet-Restaurants kenne, also wirklich wieder schön weit, aber hatte den Charme einer modernen, stylischen Kantine durchaus. War das nur in dem Video so oder ist das in echt auch so?
Also du hattest ja, wenn du den von Matthias angeschaut hast, von Matthias
den habe ich mir den angeschaut, Rundgang.
Genau, dann hattest du natürlich Videos noch von der Fahrt, wo auch noch ein bisschen was gefehlt hat. Da fehlten tatsächlich noch zwei, drei Container an Material.
Okay.
Und dementsprechend fehlte da auch noch ein bisschen Deko für den Habermarket, wie er ja jetzt heißt, nicht mehr Ankelmannsplatz. Man kommt rein und kennt, also wenn mein Schiff schon mal unterwegs war, kennt man sich aus in diesem Buffet-Restaurant. Es ist aber 60 Meter länger insgesamt.
Also ich meine, das sah auch als richtig schlecht Meter aus. Schiff, ne?
Ja. Also das ist ja... Ja, alles gut. Man hat jetzt tatsächlich so eine Mischung aus dem alten Ankelmanns und dem, was die zum Beispiel die Seaside-Klasse von MSC so hat, mit diesem wirklich langen, oder eigentlich die Marketplace von den Fincantieri-Schiffen, wo du einfach rechts und links einen langen Gang hast. Und da sind dann eine Wok-Station, man hat jetzt aber eine indische Station, man hat jetzt Poke, man hat da jetzt sehr viel internationaleres Essen auch noch, aber es ist natürlich tatsächlich in so Corner versteckt und nicht mehr so, wie es beim Ankelmann früher war.
Jetzt fehlt mir der Vergleich natürlich, aber so wie du es beschreibst, ich meine, wir kennen beide die MSC Oribia und das Buffet-Restaurant war dort ja auch groß und auch lang und ähnlich wie du es beschreibst, eine Station nach der anderen im Prinzip.
Es ist ungefähr so, wie wenn man den alten Ankelmannsplatz von den alten Schiffen nimmt, mit der MSC Euribia oder jetzt das Seaside, den Market Garden oder wie auch immer da heißt, ja, Marketplace, Market. Mhm. Market Restaurant, wie auch immer, wenn man das in den Mixer schmeißt, durchpüriert okay. und dann eins draus macht, so ungefähr.
Okay. Nein, also ich
klingt jetzt natürlich nicht. Sehr negativ.
Ja, gell? Nein. Also
total negativ.
Aber meine Frage war nicht negativ gemeint. Nur wenn ich jetzt die Buffet-Restaurants jetzt mal wieder mit AIDA vergleiche, da wirkt der Bereich, wo du sitzt, durchaus noch nach Restaurant. Und wie gesagt, bei meinem Schiff wirkte es halt, vielleicht, weil es auch sehr modern gehalten ist, ne? Von der Einrichtung her, wirkt es halt
definitiv, ein bisschen kantiniger. Aber es war auch noch nie die große Stärke, auch wenn es immer hochfrequentiert ist. Ich bin da selbst nicht sehr oft, außer mal am ersten Tag oder wenn es mal tatsächlich schnell gehen muss oder mal zum Frühstück oder sowas. Aber in der Regel bin ich selten im Buffet-Restaurant, weil ich ja kein großer Fan von bin. Ich habe ja schließlich Urlaub.
Ja.
Aber tatsächlich, es war noch nie die große Stärke und es war immer schon eine bessere Kantine. Okay. Also Essen war schon wirklich gut, aber vom Feeling her.
Ja. Ich bin ja nicht mein Schiff-Profi. Das heißt aber, in den Hauptrestaurants bei meinem Schiff gibt es keine Tischzeiten, ne?
Nee.
Und du hast aber
essen gehen möchtest.
Aber hast du einen festen Platz?
Nein,
oder auch nicht.
Da ist way to be seated. Also sobald du hinkommst, sagst du, wie viel Person du bist, und dann führt dich jemand zu einem
Sitzplatz,
zu einer Sitzgelegenheit, die auf deine Personenzahl quasi passt. Okay. Zweier-Tisch, Vierer-Tisch, wie du das eben haben möchtest, oder du möchtest am Fenster sitzen. Du darfst natürlich Wünsche äußern, ist da drüben frei oder sowas.
Aber es ist nicht jetzt wie bei den anderen Mitbewerbern, wo es quasi für die Hälfte der Passagiere einen Tisch gibt und dann die andere Hälfte zur anderen Uhrzeit in derselben. Also, ne?
Nein.
Okay. So, dann habe ich es langsam auch verstanden. Jetzt habe ich dich schon mit 1000 Fragen, na gut, 1000 waren es nicht, aber mit vielen Fragen. Jetzt weiß ich nicht, ob du dich in der Vorbereitung schon ein bisschen sowas wie einen roten Faden, wo du uns gedanklich langführen wolltest auf der Mein Schiff Relax.
Ja.
Wo also fahren wir mit dem kleinen Boot auf dem Schiff heute hin? Also,
wo laufen wir denn hin? Ja, also tatsächlich habe ich ja jetzt, das haben wir über die Restaurants jetzt gesprochen, jetzt gehen wir mal aufs Außendeck vielleicht. Oh ja. Da hat sich auch einiges gewandelt. Ja. Man kannte die alten Schiffe, hat man den 25-Meter-Pool hinten dran, war so ein kleiner war das einfach so ein Treppenhaus oder irgendwas, wo dann unten eben auch die Poolbar war und die Eisbar versteckt war. Und dann kam man nach hinten, da war dann die Lagune, das war noch ein kleiner Pool, wo hauptsächlich dann meistens die Jüngeren und die Kinder gespielt haben. Da war dann auch der Bosporus-Döner versteckt, für die dann da mal einen Snack haben wollten und der auch sehr beliebt war und so weiter. Das waren die alten Schiffe. Bei einigen ist die Lagune überdacht, bei anderen nicht. Hat man jetzt komplett aufgebrochen, dieses Konzept. Es gibt weiterhin den 25-Meter-Pool.
Ja.
Es gibt eine Poolbar. Ich habe den Namen gar nicht im Kopf.
Poolbar, glaube ich.
Sie heißt nicht mehr Unverzichtbar. Früher hieß die Unverzichtbar. Wie sie jetzt heißt, muss ich gar nicht. Tatsächlich heißt Poolbar.
Ich glaube wirklich,
ja. Was es nicht mehr gibt, ist die Lagune. Also dieser Poolbereich hinter dem.
Das heißt, das wäre das, was jetzt Pooldeck. Die Agora heißt, sie glaube ich, ist. Ne?
Das ist jetzt die Agora, genau. Ja. Also was eigentlich griechischen Platz heißt. Da ist dann auch die große Video Wall, wo es dann mal Kino-Vorführungen gibt oder wo dann auch die Veranstaltungsflächen gibt.
So ein kleiner Infinity Pool, ein bisschen oberhalb, ne?
Ein bisschen oberhalb ist noch ein Infinity Pool. Tatsächlich platziert und man kann dann auch da oben relativ weit lang spazieren. Was es auf dem Pooldeck nicht mehr gibt, ist zum Beispiel der Döner, der ist weggefallen.
Also ersatzlos.
Ja, leider, weil das war sehr, sehr beliebt. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht an einem anderen Schiff wiederkommt, weil das werden viele mit Erschrecken feststellen, weil das ist immer ein sehr beliebter, sehr beliebtes Eck zum Mittagessen gehen. Es gibt jetzt so einen Stand, wo man sich die Paninis, die es früher im Buffet-Restaurant gab, kann man sich jetzt außen am Pool machen lassen. Da gibt es eine kleine Ecke, so ein kleines Pool-Bistro. Da gibt es dann auch Pokés und was weiß ich, also irgendwie ein paar gesunde Sachen, Salate. Und dann gibt es eine andere Ecke, da gibt es dann Teigtaschen aus aller Welt, also von der schwäbischen Maultasche bis zum chinesischen Dumpling.
Und okay. Auch wirklich sehr, aber auch sehr alles lecker. Im Preis mit drin.
Das ist alles inklusive, okay. Ja, genau. Tatsächlich im Preis inkludiert, sodass man sich dann auch mittags, wenn man am Pool liegt, mal irgendwo da einen kleinen Snack holen kann. Es gibt weiterhin die Eisbar, wo man auch einen Eisbecher bekommt, auch inklusive natürlich. Das ist alles erhalten geblieben. Was man jetzt am Pool ganz neu hat, das hat bestimmt auch jeder, der sich mal so ein paar Videos angesehen hat oder ein paar Bilder gesehen hat, diesen Baldachin, diese große.
Da wollte ich dich fragen, da sah auf den Visualisierungen, die es im Vorfeld gab und den Prospekten, sah das super aus. Wie ist es in echt?
Also tatsächlich hatte ich Angst davor, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, oh, ob das was wird, ob das gut wirkt, ob das funktioniert, so wie fühlt sich das an, wenn man da langläuft. Tatsächlich haben sie da so treppenweise so Wellenliegen hingestellt, dass man da auch noch drunter liegen kann. Das sind dann wahrscheinlich die begehrtesten Schattenplätze an Bord.
Ja, aber ist es denn wirklich Schatten? Weil in dem Video sah es so aus, als ob das auch so ein Foliendach wäre, ähnlich wie bei den AIDA-Schiffen in dem Beach Club. Oder ist es wirklich
ein schattig? Es ist ein aufgeblasenes Foliendach, hat aber so, ich weiß nicht, ob es Solar ist, aber ich glaube es eher nicht. Aber es sind so eingewebte oder aufgeklebte, ja, das sind...
Also so ein bisschen eine Struktur, so ein bisschen so eine, das ist nicht ganz... Es ist eine
Struktur drin, ja, okay. Genau. Also ich hätte jetzt gesagt, aus der Optik vielleicht sowas wie ein OD-Filter oder sowas.
Okay.
Ja, also so,
wo aber das heißt...
Lichtstärke dimmt, also da wird schon Schatten sein.
Okay, ja. Aber heißt auch, ich meine, jetzt ist das Schiff erstmal in warmen Fahrgebieten unterwegs, aber wenn es ein bisschen kühler wird, ist es dann trotzdem nicht zum Dahinlegen, weil es bleibt weiterhin windig und offen. Also es ist dann wirklich...
Tatsächlich, du hast kein Deck mehr drüber, du bist tatsächlich da relativ windig unterwegs. Im Vergleich zu den vorhergehenden hat man ja am großen Pooldeck, hatte man ja immer die Überläufe vom Deck 14, die ein Deck höher waren, wo dann auch noch die beliebte, bei den Rauchern beliebte, überschaubar angesiedelt war. Und da hatte man immer die Möglichkeit, irgendwie in Schatten zu gehen. Ne? Wenn man dann mehr an den Außenrand ging, dann war man da eigentlich immer im Schatten. Diese Schattenplätze sind auf dem Schiff rar gesät, würde ich behaupten. Da wollen sie wohl was tun mit Sonnensegeln und mit Schirmen. Wobei ein Schirm auf einem Schiff kann ich mir jetzt ganz schwierig vorstellen. Ja. Das muss man sehen. Ich glaube, es wird gerade im Sommer oder in einem warmen Fahrgebiet da doch durchaus schon sehr, sehr warm und sehr, sehr wenig Schattenplätze geben. Muss man sehen, muss man tatsächlich mal sehen.
Weil sie sagen würde, wenn ich jetzt an die AIDA-Schiffe denke, aufs Pooldeck, so richtig Schattenspender hast du da auch nicht. Also im Prinzip hast du nur die Wahl zwischen Sonne oder Schatten, also Vollschatten, wenn du dich irgendwie in eine Ecke verziehst. Aber sowas, also nicht mobil, also ein Schirm ist zwar mobil, aber nein, jetzt irgendwie Sonnensegel gibt es da ja auch nicht. Von daher,
ist auch kein so ein Minuspunkt bei mir gewesen, warum ich so ungern AIDA fahre oder warum ich mit den Schiffen nie warm geworden bin.
Weil das
auch mal so ein Punkt ist. Ich liege eher gern mal im Schatten. Ich bin nicht immer so der Sonnenanbeter und da habe ich halt, wenn ich in die pralle Sonne liegen muss, da bin ich nach 2 Stunden durch. Brauche ich nichts mehr. Aber jetzt kommen wir mal weiter. Wir gehen in den Baldachin, laufen wir mal weiter das Schiff entlang Richtung vorne.
Und jetzt warte. Lass mich noch nicht nach vorne gehen. Ich bin noch unter diesem Baldachin. Also, nein.
Also der macht mehr her, als es tatsächlich dann ist, ja.
Also der sah, ich habe es ja eben auf diesen Visualisierungen, war das schon so für mich so ein zentraler Punkt und so ein echtes Highlight. Aber wie du jetzt beschreibst, so richtig Highlight. Toll, nett, aber kein Highlight.
Es ist eine optisch schöne Sache, was natürlich auch ist, die Laufstrecke, die Joggingstrecke läuft da oben lang. Du läufst unter dem Baldachin, läufst du durch. Auf den anderen Schiffen ist die Joggingstrecke ja eher hinten am Schiff.
Oder einmal rum, je nachdem, ja.
Genau, da ist eher nach vorne gebaut. Und dann Joggingstrecke ist auch etwas kürzer als auf den anderen Schiffen. Aber dafür hast du eine schöne Steigung drin und hast halt wirklich unter dem Baldachin entlang und kannst auf den Pool runterschauen. Ist schon ein schöner Anblick, ja. Ist nicht ganz so ikonisch wie vielleicht die Brücke bei der 1, 2 und 7.
Ja,
aber
was ich sehr angenehm fand, dass dieser ganze Bereich halt du hast die Stufen, Treppen oder wie auch immer, das ist halt einfach so ein bisschen aufgebrochen und ein bisschen nicht halt so ein plattes Ding, sondern das hat ein bisschen Charme, sage ich jetzt mal, so ein bisschen. Ja,
das hat wieder einen ganz anderen Charme wie jetzt das Agora-Deck, wo der Infinity Pool ist, oder eben auch der Main Pool mit seinen 25 Metern, der jetzt übrigens, das habe ich vergessen, bevor wir weitergehen, der jetzt übrigens auch eine Treppe hat zum Rein, zum das langsam hab ich gesehen. Reingehen.
Oh.
Das ist ganz neu, weil das haben sie extra gemacht, auch für Leute, die ein bisschen dann nicht ganz so über die Leiter reinsteigen.
Die klassische Poolleiter ist manchmal schon anstrengend, ja.
Genau, nee, da hat es jetzt eine schöne Treppe zum Reinlaufen.
Bevor du quasi gedanklich weiter uns nach vorne aufs Schiff führst, was ich auch sehr schön fand, und das ist, glaube ich, jetzt über das gesamte offene Deck, dass da, auch wenn sie vermutlich nicht echt sind, aber Pflanzendeko, ne? Also so ein bisschen was Grünes, habe ich gesehen, zumindest in dem Video.
Ist also, geplant, ja, auch.
Nee, habe ich gesehen, war da.
War noch nicht alles da, war aber noch nicht alles da, also, aber Begrünung und so weiter.
Fand
und
ich sehr, Deko. Sehr schön, und das macht, glaube ich, auch nochmal einen ganz anderen Charme aus. Und was ich sehr, sehr auflockernd fand, dass nicht jede Liege die gleiche Farbe hat, sondern dass die Farben, ich glaube, es gab 3, 4 Farben, die halt so ein bisschen durcheinander gelegt sind und dadurch das ganze Bild auch, es gab so ein helleres Blau, ein dunkleres Blau, also so ein bisschen verschiedene Farbtöne, nenne ich es mal, ne? Also nicht komplett andere Farben, sondern so ein bisschen, und das lockert schon so das Ganze so ein bisschen auf.
Ja.
Also fand ich sehr, sehr angenehm. Ne?
Also du hattest das ja vorhin gesagt, man hat versucht, und das pflanzt sich auch auf das obere, also auf die Sonnendeck oder auf die Oberdecks raus, auf die Außendecks, dass man versucht, verschiedene Punkte zu schaffen, die für sich stehen und nicht mehr nur einen zentralen Punkt. Du hattest auf den anderen Schiffen immer das Pooldeck. Das ist der zentrale Anlaufpunkt. Da hast du oben die unverzichtbar, unten die unverzichtbar, oben die überschaubar. Das ist so ein zentraler Punkt. Da finden alle Partys statt. Da findet, wenn du an Weihnachten unterwegs bist, der Weihnachtsmarkt statt, ja. Da ist immer alles, ja. Und das haben sie hier tatsächlich eben aufgebrochen. Du hast vorne das Agora-Deck, dann kommt der Poolbereich, das Pooldeck mit dem eigentlichen Punkt, wo sie jetzt auch so ein kleines Wasserspiel noch eingebaut haben und so weiter unten. Dann kommt oben der Baldachin. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. Da kommt dann das Mistral-Deck. Da ist nochmal die Mistral-Bar. Und das Mistral-Deck geht dann quasi bis komplett nach vorne. Man kann nochmal ein Deck hoch, da stehen überall Liegen. Und man kann sogar jetzt im Bereich ganz vorne am Schiff mit Blick nach unten auf den Bug kann man da auch. Da stehen dann keine Liegen mehr, aber schöne so Deckchairs.
Sind die wirklich aus Holz? Die sahen aus wie Holzstühle. Ja,
die sind tatsächlich aus Holz und mit so einem Dickschichtlack.
Die wird man regelmäßig austauschen müssen.
Ja, das kommt drauf an. Also normalerweise werden die auch zusammengestellt, würde ich sagen, und regengeschützt irgendwie
gelagert. Salzhaltige Luft. Also ich war über, ich dachte mir, okay,
zeigen müssen.
Haben sie Kunststoff, das so aussieht wie Holz, oder haben sie wirklich Holz genommen? Nee, ich bin sehr gespannt.
Das ist Holz, ja. Das ist definitiv Holz.
Ja. Und ich hatte denselben Gedanken auch, die haben ja auch dann so Lounge-Inseln teilweise oder auch so Sitzgelegenheit mit richtig dicken Kissen, die zumindest auf dem Video auch draußen blieben und nicht abgedeckt waren. Da dachte ich mir auch, okay, ich bin sehr gespannt, wie lange die so,
ne? Aber damit hat Tui Cruises ziemlich gute Erfahrungen, weil die haben ja diese Lounge-Möbel und so weiter auch auf den anderen Schiffen, und die sehen auch nach Jahren noch ziemlich gut aus.
Also was ich ganz toll fand, ich habe eine Liege gesehen in dem Video, also bei AIDA gibt es ja, entweder hast du einen Stuhl an Deck, an Sonnendeck, oder hast du eine Liege, so, entweder oder, Liegen oder Stuhl. Und da habe ich einen Stuhl gesehen, der ist eine Rückenlehne, die du natürlich auch nach hinten machen kannst, ja, fein, aber wo du quasi unter der Sitzfläche nochmal sozusagen ein Stück rausziehen kannst und dann eine Liege hast, sozusagen Liege und Stuhl in einem. Das fand ich grandios. Das sah super aus.
Cool, ist mir jetzt gar nicht untergekommen, tatsächlich.
Guck dir das Video des Kollegen, ne, nochmal an. Das ist super.
Schau mal an.
Ja. Aber ich habe aber auch da rausgenommen, dieser Blick nach vorne ist bei meinem Schiff sozusagen neu. Ist sozusagen.
Das ist tatsächlich neu. Das Mistral-Deck ist tatsächlich auch komplett neu. Da ist quasi die Sportarena, die früher am Heck gelegen war von den Schiffen, die ist jetzt vorne im Schiffsbereich. Und rechts und links ist eben dieses Mistral-Deck mit den Deckchairs. Da ist dann auch nochmal eine Fläche, wo man nochmal Shuffleboard spielen kann. Da sind 2 Schachfelder, wo man Schachfiguren hinstellen kann. Die gab es vorher auch nicht. So eine bisschen Actionfläche vielleicht, für wenn da mal Yoga gemacht werden soll oder so weiter, hat man da eingebaut. Und tatsächlich finde ich das wahnsinnig grandios gelöst. Und ich glaube, was die Außenfläche angeht und die Liegenfläche, ich war ja im Januar auf der MSC Seaside, ich war letztes Jahr auf der AIDA Prima, boah, da haben sie richtig gut gearbeitet. Also Außenfläche, ich glaube nicht, dass man selbst in Vollbelegung nicht irgendwo eine Liege findet.
Ich meine, das wird sich dann zeigen, wenn das Schiff wirklich im sonnigen Fahrgebiet unterwegs ist. Aber nein, diesen Blick nach vorne, ja. Ich muss gestehen, das ist, und das ist egal bei welchem Schiff, gerade auch zum Auslaufen immer mein liebster Platz gewesen. Und ich mag Schiffe nicht, bei denen man nicht nach vorne kann. Deswegen, obwohl ich zum Beispiel AIDA Prima und Perla als Schiff echt mag, aber dass man da nicht nach vorne kann, war für mich echt ein Manko. Und von daher war ich überrascht, dass es mein Schiff, das auch vorher nicht so existent war, dieser Bereich nach vorne. Weil das ist schon ein toller Blick. Du hast quasi den Blick des Kapitäns, ne? Geradeaus nach vorne.
Er muss halt zum Auslaufen in die Sauna gehen. Bei den meisten Schiffen ist dann quasi der Außenbereich der Sauna ist ja über der, also über der Brücke.
Ja, okay. Ja, ja gut, das kann man auch machen, ja. Im Bademantel sozusagen. Ja, na, warum
machen
nicht?
Viele, machen, ja, machen
na, tatsächlich ich, viele. Ich habe auch das Auslaufen schon im Whirlpool mitgemacht, aber das war dann eher in der Karibik. Nein, ich fand das auch schön, muss ich sagen. Und auch diese Deckchairs. Und auch da, ich meine, das ist ja auch mutig, die nehmen ja auch Platz weg. Ne? Wenn du jetzt so einen normalen, schlanken Stuhl Absolut. Hinstellen würdest, könntest du wahrscheinlich doppelt so viele Stühle hinstellen. Aber das ist mir aufgefallen, dass man halt wirklich durch diese Lounge-Ecken, Sofa-Dinger eigentlich ein sehr großzügiges Gefühl wieder vermittelt.
Ja, wahnsinnig.
Von daher, nee, finde ich gut. Und wo du auch gerade die Arena angesprochen hast, das ist nochmal ein kurzer zum Anfang unseres Gesprächs. Auch da dachte ich mir, wow, sich so eine Arena, so eine Sporthalle quasi in das Schiff zu bauen und das nimmt ja auch rein volumenmäßig richtig viel Platz weg, ist ja auch erstmal ein Statement, ne? Also ja. fand ich schon gut, ja. Also das ist.
Aber das haben sie ja aus den anderen Schiffen übernommen. Die,
ja,
die
aber würdest du jetzt bei AIDA und so nicht finden, ne? Also Sportdeck ist draußen
haben natürlich
und
eher, genau. Ja. Aber die Euribia zum Beispiel hat ja auch.
Ja, naja, da habe ich es das erste Mal gesehen und fand das eine schöne Geschichte. Wobei ich weiß nicht, ob die auch wirklich den ganzen Tag genutzt wird, die Arena, oder ist das wirklich eher was so dann abends,
wenn
dann.
Also ich glaube, ich habe mir jetzt sagen lassen, tatsächlich, es ist so auch gedacht, die Arena wird mehr genutzt jetzt auch für Sportveranstaltungen, beziehungsweise für aus dem Sportbereich, für Cycling und so weiter, okay. Und wird dann auch für solche Sachen mitgenutzt, damit die ein bisschen mehr Nutzungszeit auch bekommt und auch mehr Daseinsberechtigung. Dafür haben sie natürlich diesen Sportbereich, der früher auch noch so einen eigenen Actionbereich für so Veranstaltungen hatte, den haben sie halt gestrichen. Ne?
Also so Kursräume gibt es dann nicht mehr so richtig in der Größe, wie sie vorher dann vielleicht genau. Da waren.
So, es gibt jetzt keinen Spinningraum mehr, sondern die Spinningräder werden jetzt halt in der Arena gestellt und dann ist die für eine Dreiviertelstunde einfach gesperrt.
Was ja auch in Ordnung ist. Ne? Hast du dafür auch ein großzügigeres Raumgefühl?
Dafür ist er da.
Ja, absolut.
Dafür ist er da,
ja. Ja. Nein, was mir, wenn wir schon über großzügig und so weiter, wobei das passt nicht ganz, aber was mir einfach aufgefallen ist, und das habe ich noch so als Stichwort bei mir, was ich sehr angenehm fand, war generell das Farbkonzept. Also diese, ja, schon nicht so knalligen Farben, sondern eher so ein bisschen gedeckter, ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen entspannter.
Ja, das hat man ja grundsätzlich auch schon immer gelebt, dieses ruhige,
also finde ich ein sehr,
in dem
sehr
Petrol, ja. Mit dem Petrol, mit dem Grau, mit den sehr angenehmen maritimen Farben. Ja. Man hat es versucht tatsächlich jetzt zu durchbrechen. In den Kabinen ist man dann doch ein bisschen farbiger geworden, wie man es von den anderen Schiffen kennt. Da hat man jetzt so eine Lachsfarbe noch mit drin. Ich fand ich jetzt gar nicht so nett, aber
klingt jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, brauche ich.
Hat mich jetzt nicht umgehauen, ja. Aber natürlich muss man auch mal ein paar Experimente machen und auch mal sagen, okay, wir gehen jetzt mal einen neuen Weg. Auch Innenarchitekten toben sich ja gerne mal aus. Ich fand jetzt die Farbe nicht so super, aber du hast recht, natürlich das Farbkonzept bei TUI Cruises ist natürlich immer stimmig.
Ja,
dieses ruhige, dieses chillige, dieses relaxte auch da.
Weil wenn ich jetzt halt bei dem bunten, eher schrillen bei AIDA jetzt mal sehe, dann ist das natürlich eine ganz andere Welt und passt auch in das, was ich mir als den typischen Mein Schiff-Gast vorstelle, eher so ins Gesamtkonzept. Ne? So ein bisschen gediegener und ein bisschen entspannter unterwegs vielleicht.
Ganz
ja.
Klar.
Also von daher.
So ist es auch.
Ja.
Wenn du jetzt da die alte Sphinx-Klasse nimmst von AIDA, wenn du da durchläufst, da denkst du bist in Las Vegas und wenn du da jetzt durch die Mein Schiff läufst, da bist du.
Aber ich meine, jetzt am Wochenende, nur noch eine Woche oder ein paar Tage noch, dann geht die Diva aus der Werft und Ich bin gespannt, ja. Also was die ersten Gäste sagen.
Ich habe dir ein
sagen.
Foto geschickt.
Ja, ja, ja.
Ich habe dir ein Foto geschickt aus Barcelona.
Nein, nein, ich bin sehr gespannt. Aber auch da wird man sicherlich nicht in dieselbe gediegene Farbwelt gehen. Ich meine,
nein.
Ne? Also es bleibt schon ein Ticken bunter und ein bisschen. Ich will jetzt nicht schrill sagen, weil schrill ist es sicherlich nicht, aber man hebt es trotzdem. Es ist nicht das Gleiche, ne? Es ist einfach ganz einfach.
Nee, ein anderes Konzept, ja.
Aber was ich übrigens, passt jetzt so ein bisschen, weil du gerade die Diva und die Werft erwähnt hattest, fand ich übrigens sehr schön einen Facebook-Post von TUI Cruises, beziehungsweise Mein Schiff. Es gibt bei AIDA Lisa die Werft-Reporterin, die immer sozusagen über die neuesten Entwicklungen berichtet hat. Und man hat sie auf Mein Schiff eingeladen, um ihr sozusagen mal die Mein Schiff Relax zu zeigen. Und ich fand das sehr, 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 es hatte was sehr Sympathisches. Ne? Also dieses gemeinschaftliche, partnerschaftliche, also dass man auch sozusagen den Mitbewerber aber mal an Bord wird und mal ein schönes Schiff zeigt. Um dann zu betonen.
Ja, ja.
Nein, fand ich nett, dass man hier nicht so ein krasses Konkurrenz, also dass man auch zumindest in der Social-Media-Welt, im echten Business wird man schon, natürlich ist man harte Konkurrenz natürlich, aber zumindest in der Social-Media-Welt durchaus da Kontakte du, auch pflegt.
Tatsächlich, jetzt gehen wir mal ganz kurz vom Schiff weg. Ich erzähle ja kurz hier, die sind auch so, wenn wir als unsere Veranstaltungen haben, da sind die Außendienstler von AIDA da und die von TUI. Also die sagen nicht, das ist nicht unsere Konkurrenz. Das ist für beide nicht, ja, sowohl AIDA als auch TUI, die sehen ihre eigene Nische und haben ihre eigene Daseinsberechtigung, die sehen sich selbst auch gar nicht, die sehen sich meistens als Kollegen und weniger als Konkurrenz.
Ja, wobei, das ist jetzt meistens schöner.
Das sind wir viel krasser, das sind wir zwei viel krasser, ja.
Ja, wobei ich aber sagen muss, bisher, ich meine, wir haben es oft davon gehabt, aber die alten Main-Schiffe hätten mich jetzt ja nicht so gecatcht. Also das wäre jetzt nicht so sagen würde, ja, ich hätte es mir sicherlich mal angeguckt, aber nach dem, was ich jetzt gesehen habe und von dir gehört habe, und das ist jetzt ein ganz, ganz gewagter Vergleich, aber ich glaube, für den langjährigen AIDA-Gast, der jetzt in ein gewisses Alter gekommen ist, die Kinder quasi aus dem Haus, und man gewisse Dinge vielleicht mittlerweile anders sieht, könnte das Schiff schon eine Alternative sein.
Definitiv. Es ist einfach das Konzept auch. Also tatsächlich, ich mir ist jetzt in letzter Zeit immer mehr aufgefallen, dass halt auch das All-Inclusive-Konzept so ein bisschen ein extremes Alleinstellungsmerkmal bei Mein Schiff ist. Ja, man geht halt an Bord, man bezahlt am Anfang einfach einen höheren Preis, man muss kein Getränkepaket erwerben und so weiter. Und du hast halt auch an Bord mehrere inkludierte Restaurants, wo du essen, trinken kannst, wo du ein bisschen Abwechslung reinkriegst. Und das Konzept, das mögen viele, die von AIDA auch dann zu Mein Schiff mal gehen. Ja, die sagen, oh ja, da kann ich das essen, da kann ich da mal essen, dann gehe ich mal da gesund essen, dann gehe ich wieder ins Buffet, dann gehe ich ja. So, man kann einfach ein bisschen mehr variieren. Das holt viele ab und natürlich jetzt diese Relax. Ich habe es ja gesagt, es hat trotzdem diesen Mein Schiff Wohlfühlcharakter, den man von den anderen Schiffen immer hat. Also dieses nach Hause kommen, wie du das bei AIDA auch
absolut
hast, habe ich bei Mein Schiff genauso. Es hat 2 Tage gedauert und dann habe ich gedacht, dann habe ich es verstanden, was da an Neuerungen, wie das gemeint ist. Und dann hatte ich relativ schnell auch wieder dieses, ja, schön.
Das heißt, was am Anfang vielleicht nicht ganz stimmig war, war dann am Ende stimmig.
Ja, mehr als das sogar. Also ich freue mich tatsächlich sehr auf meine Silvesterreise mit der Relax, mit der Familie. Habe ich wirklich Bock drauf. Ich fand das Schiff toll. Habe ich jetzt auch so für mich abgespeichert. Es gibt natürlich immer Licht und Schatten. Es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, ja. Aber im Großen und Ganzen finde ich, es ist eine schöne Abwechslung, wenn man alle Mein Schiffe kennt, dann hat man durch die Uniformität, man hat nur Nuancen anders. Ja? Man hat überall das gleiche Essen, man hat überall die gleichen Ecken, wo man sitzen kann. Die sehen sich auch noch relativ ähnlich aus. Da hat man das Mein Schiff-Feeling auf ein komplett anderes Schiff gepackt. Man hat ganz andere optische Eindrücke, aber man fühlt sich trotzdem so, als kennt man es dann doch von
ja.
Also dieses und gleiche Gefühl mit komplett anderen Mitteln hergestellt. Ja, ja.
Ich glaube, das hat jede Reederei hat so ihr Alleinstellungsmerkmal, wo Stammgäste sagen, ja, das Grundgefühl ist erstmal da und in den Feinheiten entwickelt sich es dann. Von daher,
Ich fand jetzt, ich habe jetzt eine Sphinx-Klasse von AIDA schon gesehen. Ich war schon auf der Prima zum Anschauen und so weiter. Da hätte ich das jetzt nicht. Das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Schiffe.
So vom, Prima vom ist Gefühl, nicht Sphinx-Klasse.
Gefühl, man müsste Urlaub drauf machen auf der Prima, habe ich vor. Aber auch jetzt zum Beispiel, ich habe ja als Vergleich die Euribia und die Seaside von MSC. Ja. Das, wenn man jetzt mal Swarovski rausrechnet, dann sind das zwei unterschiedliche Schiffe. Ja? Das sind komplett unterschiedliche Welten. Man hat ein ganz anderes Gefühl auf dem Schiff, wenn man jetzt auf der Seaside unterwegs ist, als wenn man jetzt auf der Euribia unterwegs ist. Und bei der Mein Schiff, die haben tatsächlich, wie soll ich das denn erklären? Vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die Kitchen Impossible gucken, Tim Meltzer, ja. wenn der ein Originalgericht nachkochen muss und irgendwas zusammenschmeißt, ja. Aber nachher was rausbekommt, was so ähnlich schmeckt. Mhm. Oder was fast genauso schmeckt wie das Original. So,
ja. Nein, so ich ungefähr meine, hat man es das ist, hinbekommen. Es ist eine neue Schiffsklasse und ich bin sicher, auch TUI Cruises wird dann bei der, vielleicht schon bei der Flow, spätestens bei einem vielleicht dritten Schiff, ich weiß gar nicht, ist noch ein drittes angekündigt aktuell? Ich weiß gar nicht. Aber ich glaube. Sei es drum. Man wird sicherlich die ein oder andere Anpassung vielleicht vornehmen. Auch AIDA hat es ja jederzeit gemacht.
Das hat man bisher immer gemacht. Man hat immer aus anderen Sachen gelernt und gesagt, oh, das brauchen wir vielleicht wieder oder das brauchen wir nicht. So hat man zum Beispiel bei der 7 die Lagune wieder überdacht, was bei der 1 und 2 nicht war. Man probiert sich immer aus und da kommen wir vielleicht auch zum nächsten Teil. Und man lernt aus alten Dingen. Tatsächlich, was ich auf der Mein Schiff Relax nämlich auch hatte, ich bin ja noch einer der Glücklichen, die Mein Schiff Herz noch kennen. Ich bin jetzt nie einer, der schon mit der Mein Schiff 1 unterwegs ist, aber ich kenne die Herz noch, die alte 2. Mhm. Und ich habe die Herz geliebt. Die Herz hatte tolle, tolle Ideen und die hatte auch tolle, tolle Sachen drauf. Und bei manchen Dingen auf der Relax habe ich mich an die Herz erinnert gefühlt. Da gibt es ein Treppenhaus, da denke ich, hey, das gab es doch auf der Herz, das hatten das doch da genauso. Oder man kommt jetzt in das neue Theater auf der Mein Schiff Relax, das übrigens auch deutlich kleiner ist. Okay. Ich glaube, von Sitzplätzen bestimmt 500 Plätze weniger. Mhm. Also gefühlt wirklich deutlich kleiner. Dafür hat man jetzt wieder Tische drin. Man darf wieder Getränke mit reinnehmen.
Also mehr so Varietés.
Ja, das gab es auf der Herz damals auch. Das fanden wir total toll. Da geht man vorher noch in eine Bar, nimmt sich einen Drink mit und macht sich quasi so varietémäßig im Theater ein bisschen gemütlich. Und diese Gemütlichkeit hat man versucht, in das neue Theater mit reinzukriegen. Das Theater ist einfach kleiner, aber man hat diesen Stil wieder aufleben lassen. Das fand ich eigentlich total toll. Ebenso in der weil du die blaue Flora angesprochen hattest. Die gibt es ja auf den anderen Schiffen nicht unter dem Namen, aber
der Konzertsaal
oder das Klanghaus.
Klanghaus, genau.
So für die kleineren Sachen, so für die Stand-up-Künstler oder für die Zauberer oder wenn jetzt mal eine kleinere Nummer oder sowas ist, dann hat man auch gerne mal das Klanghaus oder die Schaubühne genommen dafür. Das ist jetzt die blaue Flora, aber auch da hat man versucht, so ein bisschen dieses Theater und Feeling reinzukriegen. Und
ja, es hatte so einen Charme von einem klassischen kleinen Theater. Ne? Genau. Aber wo wir gerade von Bühne und Theater, wir haben natürlich, während du auf dem Schiff warst, auch schon ein bisschen kommuniziert und es gab eine Bühne. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Oh ja.
Die auch eine Besonderheit darstellt. Magst du es uns erzählen?
Ja, natürlich. Also tatsächlich, TUI Cruises macht ja tatsächlich auch mal fancy und verrückte Dinge.
Wie Tattoo-Studios an Bord zu haben.
Wie was?
Wie zum Beispiel Tattoo-Studios an Bord zu haben, was ja auch durchaus nicht üblich ist.
Das übrigens, Tattoo-Studio, es gibt ein voll eingerichtetes Tattoo-Studio, nicht mehr irgendwie bei der Galerie oder bei der Kunstschule angesiedelt, sondern tatsächlich ein eigener Raum mit Tätowierer und immer an Bord jemand und so, haben sie jetzt auch eingerichtet.
Aber zurück zur Bühne.
Nee, aber tatsächlich wurde auf der Relax ein ganz neues Konzept ausprobiert. Man hat ein eigenes Theater eingebaut im Stile einer 20er Jahre Varieté-Show. Und da gibt es dann quasi jeden Abend eine Burlesque-Show wird da dargeboten. Man hat Künstler angeworben, die früher in Berlin zum Beispiel unterwegs waren, so eine Künstlergruppe. Die Glam Girls nennen die sich. Und die haben dann so ein besprochenes Theater, das ist extra für diese Gruppe und für diese Crew gebaut worden, dass die da ihre Burlesque-Shows abziehen können. Die ist tatsächlich exklusiv, kostet 39 Euro der Abend.
Aber ich hörte, da sind die Cocktails mit dabei.
Was meinst
du? Dafür sind die Getränke aber mit dabei.
Sind natürlich ein paar fancy Cocktails, die es nur dort gibt, mit dabei. Schmecken auch ganz lecker tatsächlich. So, das war mal der erste Punkt. Was ist da dran jetzt mutig? Ich saß in dieser Show und die fängt tatsächlich schon mit einer relativ spicy Strip-Nummer an. Ja, also eine ganz klassische Strip-Nummer mit vier Damen auf der Bühne, die sich da ein bisschen entblößen, auch wirklich entblößen. Das ist ab 18 die Show. Und nun ja, da denkt man halt in heutigen Zeiten, da kommen einem ganz viele Sachen durch den Kopf. Ist das zeitgemäß? Kann man das in Zeiten ein bisschen aufgeklärt sein und von Me Too, kann man denn da eine Strip-Show, also eine Strip-Burlesque ist ja eigentlich eine Kunstform, ja. Es ist ja nicht dieser Schmuddel-Strip, den man so aus den Peep-Shows kennt, aus den 70ern.
Hat eine andere Klasse.
Es hat schon Klasse, es ist auch Kult, also es ist auch schon tatsächlich Kunst, ja. Es erzählt einem ja eine Geschichte, mehr oder weniger. Ich saß da und meine Kolleginnen, die waren da schon, haben große Augen bekommen, sind dann in der Pause tatsächlich auch zwei, die waren allerdings sehr müde, weil sie den Tag vor kaum geschlafen hatten. Also wir waren dann schon am zweiten Tag, wir hatten einen relativ frühen Morgen, wo wir angereist sind. Die haben sich dann tatsächlich in der Pause verabschiedet. Ja, meine Gedanken zu der Burlesque-Show. Die ersten 5 Minuten saß ich drin und habe gedacht, was ist denn das für eine sexistische Kackscheiße? Ganz ehrlich, muss ich auch jetzt so ehrlich sagen, war mein erster Gedanke. Und je länger die Show aber ging, je mehr habe ich irgendwie verstanden, um was es da eigentlich gehen soll. Tatsächlich, es hat einen künstlerischen Anspruch. Jede Nummer erzählt dir irgendeine Geschichte dahinter. Es sind auch Profi-Tänzerinnen, auch klassisch ausgebildete Ballerinas. Das sind jetzt nicht irgendwie von der Straße weggekastete Leute, sondern tatsächlich Profis in ihrem Geschäft und die wissen auch, was sie tun. Dann gibt es als Host eine super Travestienummer, muss man auch sagen, habe ich schon weit, weit schlechter gesehen, ohne irgendwie unter die Gürtellinie dann zu gehen, sondern wunderbar moderiert. Das muss man tatsächlich sagen. Ich war da wirklich begeistert von. Und der Travestie-Künstler bringt dann auch oder muss ich Travestie-Künstlerin sagen? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nicht der Profi im Gendern. Ja. Und das führt mich jetzt tatsächlich hier an meine Grenzen. Ja. Nee, tatsächlich, jetzt ich bleibe mal bei Künstler, weil dann muss ich mich nicht verstellen und verdrehen. Also der bringt Gesangsnummern, wo ich als doch ein bisschen erfahrener Sänger, ich kann auch ein bisschen singen, merke, wow.
Ja. Also da ist eine Qualität in der Darbietung vorhanden.
Sensationell. Sensationell. Also muss man ganz ehrlich sagen, die Qualität ist extrem hoch. Und ich bin dann aus der Show raus und habe mir sehr, sehr lange überlegt, was ich am Podcast drüber erzählen will. Und eine meiner Kolleginnen hat mir am nächsten Tag dann so gesagt, Mensch, muss man das denn für sich selbst bewerten? Oder muss man das überhaupt bewerten? Ist das toll? Ist das scheiße? Ist das
jeder kann es für sich am Ende bewerten, natürlich. Ne? Also,
genau. Genau. Und die meinte dann, Mensch, überleg doch mal, hat dir das gefallen? Was hat das mit dir gemacht? Und ich war eigentlich gut unterhalten, muss man sagen. Ich habe das wirklich gut gefunden. Ich habe die Kunst dahinter verstanden. Ich habe noch die ein oder andere Frage, die ich tatsächlich der Leiterin von dieser Tanzcrew auch gestellt habe per E-Mail. Ich hatte nur leider bis heute noch keine Antwort.
Also die wird nachgeliefert, sicherlich.
Ich bin mit der in Kontakt. Sie hat gesagt, sie hat nur gerade keine Zeit, weil sie gerade am Nachkasten von der Folgecrew ist. Die ist voll beschäftigt da mit der ganzen Geschichte. Also die wird mir aber meine Fragen, die ich ihr gestellt habe, noch beantworten, wo es auch drum ging, wer hat denn die Idee gehabt oder haben sie sich die Fragen auch selber gestellt? Ist das zeitgemäß und so weiter und so fort? Aber für mich selber muss ich sagen, ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich hätte mich jetzt nicht über das Geld geärgert. Die Zeit wird es zeigen, ob es die Leute bezahlen wollen. Weil es sind doch durchaus 40 Euro, die man da eben hinblättert pro Nase. Ob sich die Leute damit anfreunden können, sowas an Bord zu sehen, weil das ist dann doch ein bisschen ungewohnt. Ich finde es wahnsinnig mutig.
Ja.
Ja, das sind so mehr oder weniger. Also wie gesagt, das muss ich zeigen, ob es das in einem Jahr noch geben wird.
Aber da wäre jetzt die Frage, du hast gesagt, das Theater ist schon auf die Show so ein bisschen natürlich zugeschnitten. Kann man denn aber die Räumlichkeiten relativ unkompliziert anders nutzen?
Du kannst ja auch ganz ohne weiteres jede Menge andere Varieté-Shows reinbauen. Ja.
Okay.
Also hat so ein bisschen so einen Stil Moulin Rouge, Varieté.
Aber es bleibt in dem Charakter natürlich.
20er Jahre, da steht dann ein Piano drin und wenn man reinkommt, also ich kann das ja mal erzählen. Man kriegt dann am Tag, bevor man da die zur Show geht, ist dann abends dann schon die Eintrittskarte in einem goldenen Umschlag auf dem Bett vorbereitet.
Aber das finde ich also wieder gut.
Zweiten Service. Ja, das ist super. Also das hat insgesamt schon, es wird schon so vorbereitet, dass das schon sehr viel Stil hat.
Du steigst kommt sozusagen auch mental in diese Atmosphäre schon ein.
Genau, du sollst dich ein bisschen, also man muss sich da schon drauf einlassen. Ja. Natürlich waren wir jetzt als Reiseberater, die ja alle sehr gerne reisen und offen für Neues sind, ja, da war das relativ ein einfaches Publikum, will ich mal sagen. Wenn da jetzt natürlich ein paar Leute, die da nicht ganz so offen sind, drin sitzen, weiß ich nicht, wie es halt sich verhält.
Gut, die gehen vielleicht gar nicht erst rein. Nein, aber ich muss gestehen, aus dem, was du jetzt gesagt hast, also ich habe es in irgendeinem unserer alten Podcasts auch, glaube ich, wir hatten es, als es klar war, dass sowas kommen könnte, ich meine, AIDA hat mit...
Du hattest erzählt,
ja. Genau, ne, die Night Flight Bar auf AIDA Prima, AIDA Perla, das war ja ein ähnliches Konzept. Man hat eine eigene kleine Bar, die ein bisschen... plüschig, ne, war so ein bisschen, und das Konzept war auch klar, ab 18 konntest du nur rein, weil die Künstler, die dort ihre Show gemacht haben, teilweise auch ein bisschen zotige Witze, da war jetzt weniger mit nackter Haut, da war es halt eher so ein bisschen, wie soll ich es denn beschreiben? Ich weiß gar nicht, also es gab einen Comedy-Künstler, der halt einfach schlechte sexistische Witze gemacht hat, okay. Und genau das war auch das Problem. Also den Anspruch, den man, glaube ich, bei AIDA damals hatte, an dieses separate Theater, an diese kleine Bühne, und das, was geliefert wurde, das klaffte ein bisschen auseinander. Auch da musste man immerhin 20 Euro damals, also wenn ich von damals rede, reden wir so von vor 6 Jahren ungefähr, zahlen. Ich habe bei der letzten Reise im Mai leider vergessen zu gucken, was da jetzt für ein Programm läuft. Ich glaube, sie haben ihr Konzept geändert. Ich glaube, man muss es wieder, ist es nicht mehr dieses ab 18 Konzept, oder sie haben auf jeden Fall diese Bar nie, glaube ich, so bespielt bekommen, wie sie sich's gewünscht hätten. Und von daher fand ich es ja damals schon mutig, dass mein Schiff quasi so ein Ab-18-Konzept aufgreift. Aber sie haben scheinbar einiges besser gemacht. Wobei ich den Preis dann von knapp 40 Euro aber auch schon, also 20 hätte ich gesagt, ja, hätte ich es mir auch angeschaut. 40, wo ich denke, oh, muss schon gut sein, ne? Also pro Person 40 Euro nochmal hinzulegen, ja. Also aber die Zeit wird es zeigen, und ich bin sicher, wir werden Feedback bekommen oder mitkriegen, wie sich's entwickelt.
Ich bin mit der Dame bin ich auch in Kontakt. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Infos irgendwann in einem der nächsten Podcasts. Dann machen wir das halt mal als Zeitbemerkung, ja, was wir da unbedingt Neues haben. Ich finde es nämlich wahnsinnig interessant, weil ich finde es auch wahnsinnig mutig von TUI Cruises, sowas auszuprobieren.
Auf jeden Fall. Gerade vor dem Hintergrund, was du halt gesagt hast, ne, der aktuellen Diskussionen gesellschaftlich und so weiter und so fort. Aber nein,
es ist kontrovers. Also ich finde es viel kontroverser. Ich finde es viel kontroverser als eine Adults-Only-Kreuzfahrt auf einer Weltreisetour.
Wobei das die größeren Diskussionen verursacht, ne?
Aber ich finde diese Diskussion wäre wahrscheinlich viel interessanter, und ja, aber vielleicht muss man es auch gar nicht diskutieren, sondern einfach mal stehen lassen und gucken, gefällt es den Leuten oder gefällt es ihnen nicht.
Wobei, du hast ganz vorhin am Anfang das Thema Eventreise, und ich meine mich zu erinnern, dass mein Schiff, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Jahr noch oder nächstes Jahr, eine Eventreise mit Dieter von Thies sogar im Programm hat, mit einer Burlesque-Show, dann vermutlich in diesem Theater, wenn denn auf diesem Schiff, weil, wieso komme ich drauf, als ich es nämlich gelesen hatte in einem TUI Cruises Newsletter, musste ich sofort an eine sehr gute Freundin von mir denken, liebe Grüße Annika, gehen an dich raus, die du gerne AIDA und mein Schiff fährst, die sehr gerne auch Dieter von Thies guckt und sie wirklich mag und generell auch Burlesque-Shows mag, also auch als Frau diese Art von Show toll findet. Also ich glaube schon, dass es ein Publikum dafür gibt, und wenn es nicht sogar eine Eventreise, also es scheint ja scheinbar schon ein gewisser Markt, und das klingt jetzt wieder sehr betriebswirtschaftlich, wo bin ich halt im Kern auch, dafür da ist. Ne? Von daher...
Oh du, ich habe das gerade gegoogelt, jetzt nebenher. Tatsächlich, Dieter von Thies. Ja. Es wird auf dem Mein Schiff Relax
sein.
Was
sage ich?
Die Reise nennt sich The Roaring Twenties.
Ja, guck an.
Dieses oder nächstes Jahr. Passt natürlich da, Dieter von Thies passt natürlich da wie die Faust aufs Auge in diese Show, weil das ja genau das ist, was auch diese Glam Girls da auf die Bühne zaubern. Auch diese Nummer im Champagnerglas war
Klassiker.
Klassiker.
Aber jetzt tatsächlich. Jetzt sagen wir, ist die Reise dieses Jahr oder nächstes Jahr?
Die ist dieses Jahr Oktober.
Ah ja.
7. bis, Moment, ich habe es gerade hier, 7. bis 15. Oktober oder 8. bis 16. Oktober.
Ah, sogar zwei Reisen.
Nein, es sind, wie gesagt, es sind jetzt wieder einmal entweder Overnight so. Anfang oder Overnight
ja.
Ende.
Ja, gut. Ja, zwei Reisen. Ja, okay. Aber, ja.
Eine Reise, ein. Aber.
Also, wer immer schon mal Dieter von Thies an Bord von meinem Schiff sehen wollte, das ist die Gelegenheit im Oktober.
Genau. Ja, dann haben wir aber tatsächlich was von wegen mutig. Es gibt natürlich noch was ganz, ganz Tolles, was du vorhin auch schon ein bisschen so gesagt hast. Du guckst gern das Auslaufen von der Perspektive vom Captain. Ja. Und da gibt es noch was ganz, ganz Tolles, was man natürlich nicht unerwähnt lassen darf. Es gibt eine exklusive Bar an Bord, die vorher gab es eigentlich eher einen Champagner-Treff hinten am Heck, wo man dann mal ein Champagnerchen trinken konnte. Das war aber mal so eine kleine Lounge mit einer kleinen Barecke. Es war jetzt nie so hochtrabend, wie es jetzt die Moe-Bar auf der AIDA war.
Die nie genutzt wurde, richtig. Ne?
Tatsächlich hat man bei Mein Schiff jetzt aber hier die Gelegenheit genutzt und ebenfalls über der Brücke eine Captain's Bar eingerichtet. Oh. Und zwar, die hat genau den Blick, wie der Captain auch, über den Bug raus, etwas höher, ne, sitzt man da. Die ist sehr hoch gelegen, man hat ein ganz tolles Gemälde und was man dort gemacht hat, man hat natürlich alle Möbel so gestellt, dass man alle immer Blick nach draußen hat. Man hat eine riesen Fensterfront da eingebaut, dass man da auch einen ganz tollen Blick hat und seine Cocktails da genießen kann. Und man hat eine, Cocktail-Designerin beauftragt, extra für diese Bar eine komplett eigene Cocktailkarte zu kreieren. Das hat die dann gemacht unter dem Motto vier Elemente. Ja, man hat dann Erde, Wasser, Feuer, Luft und hat dann quasi eine Auswahl an Cocktails, die zu jedem dieser Elemente passen. Hat man eben vier Cocktails Luft, vier Cocktails Wasser, vier Cocktails Erde und vier Cocktails Feuer. Und das ist wahnsinnig spannend. Allerdings exklusives Angebot, ja, also man muss jeden Cocktail extra bezahlen oder man kauft sich zum Beispiel, das ist dann jetzt auch neu, da ist ja hinten
ein Getränke- große, die,
ja, nein, ja, so ähnlich, es gab ja früher die große Freiheit mit den exklusiven Restaurants im Heck vom Schiff, Diamanten, also an wo man eben rausschauen konnte, wo dann eben das Steakhouse war und der Italiener und die Tim Raue Restaurants etc. pp. Das gibt's ja nicht mehr. Jetzt hat man sich auf neue Packages zum Beispiel verständigt. Man kann jetzt zum Beispiel zu einem eben vergünstigten Preis wie den Einzeleintritten könnte man jetzt zum Beispiel, man geht einmal ins Steakhouse, man geht einmal in die Burlesque Show und man geht zum Beispiel in die Captain's Bar und hat dann da einen Tag lang komplett Flatrate.
Ja? Also man bucht es für einen Tag.
Man kann zum Beispiel an der Captain's Bar die Captain's Bar als Paket buchen. Mhm. Ein Tag kostet auch 70 Euro. Also man kann sich da dann aber jeden Cocktail einmal geben. Und das Tolle dran ist, man kann auch auf jeder, wenn man das Paket bucht, man kann an jeder anderen Bar die exklusiven Cocktails, die es zu kaufen gibt, im Normalfall auch in dem Paket mit dann trinken. Also man kann sich quasi ein eintägiges All-Inclusive Premium-Mega-Getränkepaket.
Okay. Verstehe. Ja? Gut, ist aber für 70 Euro auch dann schon durchaus exklusiv.
Ich denke mal, an einem Geburtstag, wenn man dann noch eine Flasche Shampoos dazu trinken möchte. Oder
die dann bestimmt aber auch extra dann, kostet.
Nee, die ist ja dann in dem Paket.
Okay, dann könnte sie sich schon wieder lohnen. Ja.
Übrigens, ich war tatsächlich zweimal zum Auslaufen da. Mein Zimmernachbar und ich, Grüße gehen raus an Dominik. Wir haben dann tatsächlich zweimal das Auslaufen da oben genossen, jeweils da zwei Cocktails, also einen Cocktail getrunken. Großartig. Ja, also wirklich von der Qualität des Cocktails bin ich total geflasht gewesen. Preis für einen Cocktail ist aber trotzdem weiterhin human bei ungefähr 12 Euro.
Das geht.
Also da wirklich für die Qualität, die sie da einem da hinzaubern. Also er hat jetzt zum Beispiel, da gab's einen Cocktail, da wird in einer Badewanne serviert, da ist ein Quietscheentchen drauf mit Marzipan angeklebt. Dann kommt der Cocktail, das wird auch richtig zelebriert, ja. Also da kommt der Kellner, dann hat eine Rauchpistole, macht da noch Rauch drauf, dass es aussieht wie eine Badewanne.
Dann sind die 12 Euro auch legitim.
Ja.
Also dann
anderer Trink kommt in der Schatzkiste. Wenn man die Schatzkiste aufmacht, kommt da Rauch und Nebel raus und da steht dann das Glas drin. Also wirklich
hoch. Bei AIDA diskutiert man, ob jetzt aus die echten Früchte am Cocktail in Trockenobst umgewandelt worden sind und man trotzdem denselben Preis zahlt. Nein, also ja, Cocktail ist nicht viel. Aber du hast mir ein Stichwort geliefert, Bug. Das würde ich gerne noch reinschieben, weil was ich auch ganz toll fand, dass man einmal auch vorne rum ums Schiff unten laufen kann und eben auch wirklich an den Bug laufen kann, was ja bei fast keinem Schiff, das ich jetzt kenne, möglich ist.
Ja, bin ich tatsächlich nicht, aber kenne ich von meinem Schiff so, weil ist bei allen Schiffen so.
Du sprichst mit einem Jahr
lang. Nee, also es ist ja so, der Bug ist ja eigentlich das ist so der Bereich für die Crew auch. Da ist auch so ein abgetrennter Bereich, das, wo sich die Crew dann als Außendeck aufhalten darf. Aber es ist ein Umlauf, erstens für Fotos machen, zweitens ist da, glaube ich, auch noch ein Hubschrauber-Landeplatz.
Nein, ich habe es, wie du gesehen hast, es reicht nicht, dass der da landen kann, aber dann hast du Platz für die, um die Meerenden abzulassen und auch aufzunehmen. Richtig.
Aber es ist auf jeden Fall auf jeden Fall ein Platz dafür. Aber der Bereich für die Crew ist dann da auch so ein bisschen abgeschaltet.
Okay, damit man
da
nicht. Aber nein, ich fand den Blick nach vorne, aber auch, dass du dann mal hoch Richtung Brücke gucken, ich fand das toll, als man da wirklich hinkommt. Also wäre jetzt nicht der Grund, dieses Schiff zu buchen, aber fand ich auf jeden Fall gut, weil ich mag immer, wenn du auch das Gefühl von, ich bin auf einem Schiff. Ne? Also, weil typischerweise hast du auf einem hochgelegenen Pooldeck nicht immer so den Bezug zum Wasser. Und meistens sind die Decks, wo du halt zu den Tenderbooten kommst oder zu den Rettungsbooten, beziehungsweise eben da vorne am Bug, da hast du noch so ein bisschen das Gefühl von ja, Schiff und Meer und so ein bisschen dieses.
Also die Relax ist auch so gebaut, dass wenn man auf seiner Balkon, wenn man eine Balkonkabine hat, ist man auch tatsächlich auf dem Balkon so nah, dass du auch runtergucken kannst und Wasser hast. Also jetzt nicht wie auf der MSCC-Seite, die ja so ein wahnsinnig ausladendes
so ein Promenadendeck außenrum.
So ein Promenadendeck, wo man dann ewig weit, also wir waren da damals, wir waren auf Deck 10 auf der Seaside im Januar und ich hatte vom Wasser auch nichts. Das war auch so ein, vom Feeling her, ich hätte auch eine Außenkabine buchen können. Ja? Also das ist so nicht das, was ich mir so vorstelle oder was ich kannte. Und die Relax ist aber so gebaut, du bist auch wirklich sehr nah am Wasser dran.
Jetzt hast du noch ein Stichwort für mich geliefert, Thema Kabine. Okay, wir haben vorhin schon über das Farbthema gesprochen, das ist sozusagen ein bisschen neu. Aber sind die Kabinen denn auch altbekannt, vertraut oder hat man da auch Neues gewagt?
Ja, das war natürlich am Anfang, wir sind reingekommen und erstmal fühlt sich die Kabine kleiner an. Muss man so sagen, die Kabine ist etwas anders. Also, ich muss vorne anfangen. Die Kabinen, die Bäder sind etwas gewachsen. Man hat die Duschen vergrößert, deutlich. Mhm. Ja, also, die waren vorher relativ schmal. Jetzt würden zum Teil auch zwei Personen da reinpassen, von der Breite her. Dadurch hat sich aber die Aufteilung der kompletten Kabine geändert. Was früher ein Raumwunder war, tatsächlich an Ablagefächern und an Schränken und so weiter, hat man jetzt anders angeordnet, anders aufgeteilt und man muss es erstmal erleben. Wenn man die andere Kabine kennt, denkt man erstmal, oh, die ist kleiner.
Also neu ist nicht immer besser.
Ja, wir haben es ausgemessen, tatsächlich Grundriss bleibt bei 17 Quadratmetern in der Kabine. Ist einfach so. Aber man hat jetzt zum Beispiel, man kennt den Schrank, wo der Bademantel drin hängt, dann hat man quer nochmal einen Schrank eingebaut und dann das Bad. Dadurch, dass das Bad größer ist, hat man jetzt den einen Schrank gar nicht mehr. Der ist jetzt neben der Tür versteckt. Nicht ganz gut gelungen, weil da ist jetzt natürlich dunkel und man verschenkt eigentlich in der Kabine, weil man neben dem Schrank Richtung Badtür, da verschenkt man jetzt ungefähr einen halben Quadratmeter Platz. Also ich verstehe es nicht, warum man so gemacht hat, aber man wollte natürlich die Bädergröße haben. Das war so die Grundidee, glaube ich. Also den einen Schrank hat man jetzt daneben die Tür gepackt, den habe ich am Anfang gar nicht gefunden, da war ich dann erstmal komplett erschrocken. Was man gemacht hat, man hat die die Mainsche Flotte hatte ja immer über den Betten ich will es jetzt sagen, wie in einem Wohnwagen, so ein Überbettkasch, also so ein
Regal.
So ein Regalschrank, wo man nach oben weg aufmachen kann. Die sind deutlich größer geworden. Da hat man jetzt viel, viel mehr Ablagefläche. Und man hat unter dem Tisch, der eingebaut ist, jetzt auch noch ein kleines Schränkchen, wo man auch nochmal drei Regale hat, zusätzlich. Ich würde jetzt behaupten, es ist minimal weniger Ablagefläche vorhanden als in den anderen Kabinen. Man kommt weiterhin klar und kriegt eigentlich auch alles unter. Aber es wirkt ein bisschen kleiner. Es wirkt ein bisschen kleiner. Wer allerdings mal den Unterschied dann hat zwischen, das ist jetzt Jammern auf Champions League Niveau, ja? Wer jetzt nämlich den Unterschied kennt zwischen einer Mein Schiff Kabine und einer MSC Kabine, dann sieht man erstmal, oh, es geht ja noch komplett weniger Platz, ja? Also an Stauraum, ja? Ja, weil das tatsächlich ist tatsächlich ein Thema, ob man jetzt zu viert, wenn man jetzt 2 Wochen an Bord wäre mit 4 Personen Belegung,
sportlich
da wirklich happy werden würde, weiß ich nicht. Mit meinen Kindern hat das alles schon funktioniert tatsächlich. Wenn die jetzt größer werden, weiß ich nicht, ob es noch geht. Aber wie gesagt, das Raumgefühl ist ein bisschen geschrumpft, ein bisschen. Tatsächlich, durch die andere Aufteilung kann man nichts machen.
Obwohl es auf dem Papier dieselbe Quadratmeterzahl ist.
Quadratmeter ist die gleiche, aber auf Kosten von dem Eingang, zum Bad, als auch auf dem größeren Bad, hat man einfach ein bisschen was opfern müssen und das merkt man den Kabinen leider an. Ja, ist einfach so.
Ja. Jetzt haben wir einen wilden Ritt, einmal quer durch das ganze Schiff, haben wir Bereiche vergessen, zu denen du unbedingt noch was sagen musst oder willst.
Ja, ich, 2, 3 Sachen habe ich tatsächlich noch. Also was tatsächlich auch, ich muss jetzt mal auch noch einen negativen Punkt, will da nicht nur positiv sein.
Nee, aber wir waren schon auch kritisch, ne?
Also wir haben jetzt nicht tatsächlich, nur... Ja, man darf auch mal einen kritischen Punkt ablassen.
Haben wir ja auch schon
total, was ich jetzt total enttäuschend fand, auch einer meiner größten Kritikpunkte bleiben wird, man hat nichts mehr für die Teens. Also die Teens, die Kids hat man weiterhin, den Kids-Bereich, der auch von Profipersonal betreut wird, etc. pp., das ist alles noch da. Auf den anderen Schiffen habe ich aber die Teens-Lounge, wo die sich treffen können, wo man mal einen Tischfußball spielen kann, wo ein paar Konsolen stehen, wo sich die Teens einfach so einen Rückzugsort hatten. Der fehlt auf diesem Schiff komplett. Für die Teens ist nichts gedacht.
Jetzt sage ich provokant, man will halt auch kein Familienschiff sein, Fragezeichen.
Ja, würden sie, es darf ich natürlich gegenüber von einem Mitarbeiter von TUI Cruises nie sagen, es würden sie nie zugeben, es ist aber so. Ja. Ist aber tatsächlich auch mein Kritikpunkt, weil ich sag mal, auf einem anderen Schiff gibt es zumindest ein bisschen was. Und da, ich gehe davon aus, dass man da zumindest eine Bar, zum Beispiel die Street Art Bar, es gibt so eine Ecke, wo da schon so ein bisschen mit Graffiti und Street Art mäßig ist. Vielleicht baut man die auch noch irgendwann um, wenn man sieht, oh ja, für die Teens hätte man vielleicht doch.
Also wenn man gewollt hätte, wäre der Platz da gewesen.
Ja, den hat man tatsächlich komplett wegrationalisiert oder weggespart. Ich weiß nicht, warum, aber die Teens hat man einfach vergessen. Definitiv. Und das ist auch so mit einer der größten Punkte, wo ich sage, ja, das haben sie vielleicht nicht so gut gelöst, wie man es vielleicht hätte machen, weil komplett vergessen ist natürlich schon schwach.
Aber das ist ja auch so eine Sache, die mir immer wieder auffällt, wenn neue Schiffe, neue Schiffsgenerationen auf den Markt kommen. Man denkt immer, man hat doch so viel Erfahrung mit Schiffsbau, man hat so viel Gutes schon gemacht und dann gibt es immer wieder Dinge, wo ich denke, wieso habt ihr jetzt quasi was verschlechtert, was doch eigentlich schon gut war? Und das geht mir bei AIDA, wie gesagt, auch bei ganz vielen Dingen so, ich denke, das war bei vorherigen Schiffsgenerationen besser gelöst. Man weiß es nicht, ne? Es wird irgendwelche Gründe gegeben haben, aber ja.
Also ich hätte erwartet, dass man es dann durch was anderes ersetzt, wenn man die Teens Lounge nicht mehr haben will, ja. Aber dass man so gar kein Angebot mehr hat für so sagen wir mal, 13- bis 18-Jährige. Boah. Ja, weiß ich nicht.
Ja, also gut, vielleicht lernen sie daraus, ne? Ich sag nur, mein Schiff.
Das war Flow. Tatsächlich so der eine Punkt. Ja, Essen, vielleicht kann man es Kritikpunkt nennen, es ist genau die gleiche Karte im Atlantik-Restaurant wie auf den anderen Schiffen auch. Also ich habe mich gleich heimisch gefühlt, was das Essen anging. Ich kannte dann natürlich die Hälfte der Gerichte schon, die da auf der Karte standen. Da wäre vielleicht auch cool gewesen, wenn man da ein bisschen was anderes noch was...
Neues Schiff, neue Karte.
Aber ja. Ich muss natürlich dazu sagen, du hast halt im Gegensatz zu jetzt einer MSC immer die Möglichkeit, ey, ich gehe jetzt französisch ins Bistro, ich gehe in die Osteria, die übrigens auch an Bord ist, wo man hervorragend Nudelgerichte und Pizza bekommt. Ich gehe inklusive ins irgendwo am Pool was essen oder ich gehe inklusive woanders noch hin, zum Griechen zum Beispiel oder sowas. Du hast Ausweichmöglichkeiten.
Muss ich eigentlich bei diesen Restaurants vorher reservieren? Oder kann ich da einfach hingehen und sagen, hier bin ich und habt ihr einen Platz für mich?
Nein, lediglich in den Zuzahlrestaurants, wie zum Beispiel im Steakhaus, empfiehlt es sich natürlich zu reservieren, wobei erfahrungsgemäß für zwei Personen eigentlich immer noch ein Tisch frei ist.
Weil das merke ich gerade bei vielen Reisen bei AIDA, dass die inklusiv Spezialitätenrestaurants, und ich merke es auch gerade bei meiner eigenen Reise, sobald Kapazitäten online buchbar sind, ich glaube nach einer Stunde oder zwei sind die auch direkt wieder weg. Und selbst wenn ich an Bord noch quasi was buchen kann, es ist schon, also das ist schon herausfordernd und erzeugt fast schon ein bisschen Stress im Vorfeld. Das heißt, ich kann aber bei den Restaurants einfach an Bord hingehen und sagen so.
Bei den inkludierten Restaurants.
Nur von denen rede ich, ja.
Der, wo kommt, setzt sich hin und geht essen.
Und das klingt für mich jetzt wieder nach was Positiven, Entspannten und definitiv für mein Schiff sprechend.
Ja, definitiv. Also das ist eigentlich auch ganz gut gelöst. Und da jetzt die Restaurants übers ganze Schiff verteilt sind, verteilen sich auch die Leute. Das war auch was wahnsinnig aufgefallen ist. Diese 2000 Leute an Bord hast du nicht gemerkt. Du hast eigentlich gedacht, sag mal, wie viele sind jetzt? Wir sind bei 50% Belegung. Und ich dachte, wenn da jetzt doppelt so viele da sind, ist immer noch leer.
Das ist dann vielleicht wirklich der Vorteil dieses dezentralen. Das komplette Schiff
verteilt. Dieses dezentrale Konzept funktioniert und ich glaube, wenn das tatsächlich so funktioniert, wie TUI Cruises sich das vorstellt, hat man eben auch dieses Gefühl wieder, dass man mehr Platz für sich hat, obwohl das Schiff größer ist. Man hat ein wahnsinniges Raumgefühl, man hat viel mehr Platz um sich rum und das gibt auch wieder so ein Freiheits- und so ein Wohlbefindungsgefühl. Man fühlt sich nicht so eingeengt und eingepfercht. Glaubt, dass das Konzept funktionieren wird? Werde es an Silvester dann sehen unter Vollbelegung. Ja,
ich bin sicher, auch davon werden wir in einer Folge hören.
Da werde ich ganz sicher davon erzählen, ja.
Gibt es noch Bereiche, die wir noch nicht angesprochen haben, noch Dinge, die dir auf dem Herzen liegen?
So,
wir sprechen schon wieder echt eineinhalb Stunden. Wir werden es nicht schaffen, die Länge des Moorrundgangs zu toppen, das nicht, aber. Nee, das ist
ja, also was kann man denn vielleicht noch sagen? Ja, also das Restaurant vom Tim Raue haben wir jetzt leider nicht ausprobieren können. Das war noch nicht ganz in Betrieb. Da hat noch ein bisschen was gefehlt. Ich glaube, die Kollegen vorher durften mal rein oder haben das mal als Vorführung bekommen. Kostet allerdings auch 119 Euro, muss man dazu sagen, 5-Gänge-Menü.
Ist aber auch was Besonderes sicherlich.
Ja, ist natürlich medial begleitet über Projektionsflächen. Vielleicht kennt jemand diese Petit Chef, die dann auf den Teller projiziert werden und so. Ist in einer ähnlichen Form, aber von Tim Raue moderiert und so weiter da angekommen. Also es ist schon ein bisschen Infotainment, sagt man, glaube ich.
Ja.
Genau, aber 119 Euro ist auch von Sterne-Restaurant oder beziehungsweise von Restaurant, das von einem Sterne ausgezeichneten Koch geführt wird, nicht zu teuer, wenn die Qualität stimmt. Von dem her alles gut. War aber jetzt für mich nicht die Möglichkeit, das zu testen. Sehr, sehr schön geworden, das Steakhouse, wollte ich jetzt noch erwähnen.
Wobei es nicht typisch nach Steakhouse aussieht, sondern auch im selben Farbschema wie der Rest so ein bisschen bleibt.
Ich finde auch die Farbschemata sehr, sehr gelungen und gemütlich, außer bei den Fahrstühlen, die finde ich furchtbar. die Fahrstühle, da haben sie so irgendein Furnier draußen dran, so Buche hell oder sowas. Also wirklich. Da habe ich auch gedacht, wer hat das ausgesucht? Ja, bitte nicht. Aber im Großen und Ganzen, ich habe mich sehr, sehr wohl an Bord gefühlt. Ich fand das, wie gesagt, es gibt mit jedem Schiff, wo neu auf den Markt kommt, das irgendwie mit jeder neuen Klasse, es gibt immer Licht und Schatten. Und hier hat das Licht dann doch überwogen. Und ich habe ja wahnsinnig Bauchweh gehabt, was das Schiff angeht. Weil alles, was ich in Vor-Renderings gesehen habe und so in den Vorberichten, habe ich mir gedacht, boah, kriegt das überhaupt, dieses Mein Schiff-Gefühl drauf? Fühle ich mich da
aber
wohl?
Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was du dann quasi im Dezember, wenn du dann das zweite Mal drauf gehst und vielleicht sozusagen sich die Erfahrung des ersten Mal so ein bisschen gesetzt haben, ob du dann mit einer anderen Einstellung drauf gehst und ob die Dinge, die dir jetzt vielleicht noch so ein bisschen, vielleicht nicht so optimal gefallen, ob die dann mit ein bisschen Abstand vielleicht dann doch
positiv. Ich werde natürlich das Durchtesten, auch das, was mir jetzt nicht so gefallen hat, Stichwort Essen beim Griechen, das war noch nicht so. Allerdings haben wir uns sagen lassen, dass der griechische Koch noch gar nicht an Bord ist.
Wobei ich das schon echt ein Highlight fände. Also griechisch Essen an Bord, da hätte ich auf jeden Fall Lust gehabt. Also das wäre jetzt
Die Karte sieht auch total toll aus, aber das Essen war noch
ausbaufähig.
Verbesserungswürdig.
Ja. War ausbaufähig. Nee, also spannend also, finde ich jetzt nur, weil du es vorhin, da habe ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, du sagtest ja, der Wellnessbereich ist kleiner und das finde ich ja bei einem Schiff, das eigentlich von der Kapazität her größer ist, dann eigentlich die Herausforderung, dass du mehr Leute, und auch der wird ja inkludiert sein wahrscheinlich, wie sonst auch.
Ist, ne? Ja, er ist inkludiert, klar, da gehst du mit dem Bademantel durch den Spa-Bereich.
Vielleicht kuschelig, also in der Sauna. Ja. Wenn dann plötzlich mehr Leute in weniger Fläche sich verteilen. Also
die Größe ist tatsächlich von den Saunen und vom Angebot ist gleich, wenn nicht sogar größer. Aber es ist natürlich, durch das, dass es jetzt so ein langer Schlauch ist. Ah, ja,
also die Atmosphäre ist
an der Seite entlang. Die Atmosphäre ist eine andere. Weißt du, wenn du auf der 1 oder der 2 in der großen Sauna sitzt mit Blick nach vorn, ist es halt was anderes, wie wenn du in einer gleich großen Sauna mit Blick auf die Seite sitzt. Das ist einfach so. Der Ruhebereich ist quasi identisch zu 1 oder 2. Man hat den Bereich über der Brücke quasi genau in Größe der Brücke sind dann so Daybeds drin
also das finde ich definitiv
sehr, sehr, sehr gleich.
Ein Highlight.
Ja, und wenn du dann rausgehst, der Außenbereich ist genau dann über der Brücke. Ja,
das finde ich super.
Und da kannst du sogar auf der Nock, auf der Brückennock kannst rechts und links rauslaufen im Bademantel.
Das finde ich wirklich super. Denn das war so eine Geschichte, das fehlt mir bei der Sphinx-Klasse und auch den anderen Schiffen, dass du vom Wellnessbereich, klar haben die den Außenbereich, aber von der Lage her und ich mit Wehmut erinnere ich mich an die ehemalige Aida Vita, wo du quasi aus dem Saunabereich eine kleine Treppe direkt auf Kagadek hochlaufen konntest und dann hattest du auch wirklich den Blick wie von der Brücke. Naja.
Also alles gelungen, wie gesagt, ich bin happy, mir gefällt das Schiff wahnsinnig gut, ich freue mich sehr auf den Sommer und auf den Winter und werde dann berichten, würde ich sagen.
Dann, wenn sozusagen für dieses Mal nichts mehr hinzuzufügen ist, haben wir natürlich noch eine ganz wichtige Rubrik.
Und jetzt unser Seemannsgang.
Ich habe ja letztes Mal angefangen, in den Buchstaben jetzt zu springen, weil ne, das sollte nicht ganz so langweilig werden. Ich habe mich heute für den Buchstaben K entschieden, weil es für mich in weniger als 2 Wochen auf die Kanaren geht. Und bei dem Buchstaben
K. Mal wieder.
Mal wieder. Das letzte Mal ist irgendwie schon gefühlt 5 Wochen her. Es könnte
Kanaren auch schon, geht immer.
Kanaren geht immer, ja. Aber gut, ich werde trotzdem ein bisschen mehr berichten können, weil wir fahren ja dann von den Kanaren auch Richtung spanisches Festland. Also es wird ja sozusagen die letzte Reise der Ida Cosma für diese Saison auf den Kanaren sein und ein bisschen eine kleine Transreise auch. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. K wie Knoten. Nicht den Knoten in irgendwelchen Seilen, sondern wir reden von dem Geschwindigkeitsmaß in der Seefahrt. Und jeder Kapitän spricht ja, wenn er seine Durchsagen macht, immer von, ja, wir fahren jetzt so und so viel Knoten. Jedes Mal denke ich, mein Gott, wie schnell ist denn das jetzt nochmal? Also ein Knoten entspricht ungefähr 1,8 Stundenkilometer. Und um mal so ein Gefühl dafür zu haben, was so Kreuzfahrtschiffe können. Ich habe jetzt hier eine Zahl gefunden für ein Schiff der Aida Sphinx-Klasse, die ja alle ungefähr gleich fahren. Die können 22 Knoten, also das entspricht ungefähr 40 Stundenkilometer. So, jetzt ist eine Frage, wie schnell ist denn das? Im Auto ist 40 km/h, ja, eigentlich schon, wenn man in der Stadt fährt, ziemlich schnell, auf der Autobahn ziemlich langsam. Wenn jetzt Usain Bolt neben dem Schiff herlaufen könnte. Ich habe es nämlich gerade die Tage mal aus anderen Gründen ausgerechnet. Der ist während seines Weltrekordlaufes bei den 100 Metern 44 km/h gelaufen in der Spitze. Also wenn er die Kondition hätte, er könnte bei Volllast noch neben dem Schiff hinterher oder nebenher sprinten. Also man kann die Zahl Knoten ganz grob verdoppeln, ein bisschen was abziehen, abrunden und hat ungefähr die Geschwindigkeit in Stundenkilometern. So.
Was schätzt du denn, wie viel Knoten man fahren muss, um Wasserski zu fahren?
Oh, ich kann es dir nicht in Knoten sagen. Ich weiß aber, dass es funktioniert, weil, jetzt muss ich gerade überlegen, war es Joko oder war es Klaas, irgendwann von einem der AIDA-Schiffe vor Cannes im Rahmen einer ihrer Sendungen Wasserski gefahren sind. Also einer von beiden, nicht beide. Und es hat funktioniert.
Vor oder mit den Schiffen?
Nee, sie wurden von einem der AIDA-Schiffe gezogen.
Ah, tatsächlich. Ja, das gibt nämlich den Guinness World Record mit dem größten Zugboot. Und das war dann quasi von einem AIDA-Schiff. Ich glaube, da gehört auch AIDA, der
Rekord. Ja. Also das war auch...
Also ungefähr 17 Knoten, habe ich mir mal sagen lassen.
Was ja dann eigentlich gar nicht so viel ist. Jetzt muss ich mal wieder meinen kleinen Taschenrechner. Also 17 mal 1,8 haben wir gesagt, sind 30 km/h. Hätte ich jetzt gefühlt.
Kommt dir aber auf einem Zugboot relativ fix vor.
Ja? Naja, gut, du hast halt die Wellen, die gegen das Boot schlagen und auf und ab und dann der Wind, das lässt einen wahrscheinlich durchaus. Und wenn ich jetzt dran denke, ich war am letzten Wochenende auf einer Sommerrodelbahn, auch wenn es draußen noch nicht sommerrodelig ist, und der Schlitten hatte. Und mein Topspeed war 29,6 Stundenkilometer. Aber das kam einem in so einer engen Kurve schon verdammt schnell vor. Also so direkten Kontakt mit dem Boden quasi gefühlt. Nein, also Geschwindigkeit ist natürlich relativ. Und im Auto mögen die 30 km/h langsam sein. Ist man auf so einem Schlitten unterwegs oder auf einem Wasserski, dann ist das schon eine andere Geschichte an der Stelle.
Zur Geschwindigkeit habe ich noch eine kleine Sache tatsächlich. Weil bevor ich jetzt, also als Nachsatz, gefühlt wackelt das Schiff etwas mehr als die anderen meinen Schiffe.
Könnte es daran liegen, dass ihr einfach mehr Seegang hattet?
Nein, eben nicht. Tatsächlich Ententeich. Und wir haben den Seegang am ersten Tag dann tatsächlich von den
Mallorca. Wo ging es denn eigentlich los? Also, wir haben gar nicht drüber gesprochen.
Wir haben gar nicht gesprochen. Wir sind natürlich von Palma de Mallorca mit einem Seetag nach Korsika, Ajaccio gefahren. Von dort nach Marseille. Mhm. Und von Marseille dann nach Barcelona.
Okay, also schon eine kleine Tour.
Schöne kleine Tour. Tatsächlich aber gerade am ersten Abend war eigentlich nicht wirklich Seegang, den ich als Seegang bezeichnen würde. Und von meinen Fahrten, wie ich es kenne, gesagt, das merke ich hier überhaupt. Ja. Da haben schon viele mal rum, man merkt es aber dann doch. Ja. Also Wir haben schon ein bisschen geschwankt und wir waren auch ein bisschen landkrank, als wir dann schon von Bord sind. Weiß ich jetzt nicht, hatte ich nämlich im Januar auf der Seaside ebenso, könnte natürlich auch dran liegen, das ist das erste mein Schiff mit A, die haben Azipods als erste Mal, das ist das erste mein Schiff, die mit Azipods gebaut ist, und vielleicht liegt es da dran, oder Fincantieri, weil die vielleicht ihren Kiel anders bauen oder so weiter, vielleicht ist jemand Nautiker, der hier zuhört und kann uns das schicken. Ja, ist jetzt mal mein Aufruf, warum wackeln die Fincantieri-Schiffe mehr als die von Meyer-Papenburg?
Ja? Wenn es denn so ist, ja, es ist ja was sehr Subjektives,
wenn es denn so ist. Sehr subjektiv gesagt, ich bin eigentlich seefest, mich stört es nicht, aber ich habe auch gemerkt, okay, wir bewegen uns und dann gucke ich raus und warum merke ich das?
Ja, weil Schiffe bauen können sie wahrscheinlich alle, aber
natürlich.
Also wenn jemand die Antwort weiß... schreibt sie entweder in die Kommentare bei Spotify oder schickt uns eine Mail.
Oder wenn ihr auf der Relax mal wart und das Gleiche habt, bestätigt mich. Unter den Kollegen tauschen wir uns ja aus und tatsächlich haben das einige so auch empfunden, dass ein bisschen mehr wackelt als jetzt auf den anderen Schiffen.
Aber
nicht alleine stehen lassen.
Ja, nein, das ist auch legitim. Aber natürlich dürft ihr auch euer Feedback ganz grundsätzlich zu allen Folgen oder zu allen Themen, die wir hier behandelt haben und Anregungen und Wünsche uns zukommen lassen. Kontaktdaten wie immer unter www.zweimanninboot.de und vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid wieder und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Alle Mann von Bord. Wo wir gerade über AIDA Diva gesprochen haben. Ich habe noch zwei Themen, die wir in unseren so lange ist es ja noch nicht hier, aber in älteren Podcast-Folgen behandelt haben. Zum einen, wir hatten in der Folge, als wir über deine Karibikreise und über die Privatinseln der Reedereien gesprochen haben, hatte ich ja so gesagt, also irgendwie erinnere ich mich dran, dass auch AIDA diese Insel schon mal genutzt hat. Und konnte es aber nicht ganz. Ich habe recherchiert. Und zwar die zukünftige Weltreise der AIDA Diva, die auch über New York führen wird. macht auf ihrem Weg von der Ostküste der USA in die Karibik auf der Privatinsel von Carnival halt. Also es war nicht in der Vergangenheit so, oder beziehungsweise es könnte in der Vergangenheit auch schon so gewesen sein, dass sie während der Fahrten von New York in die Karibik da gehalten haben, aber auf jeden Fall bei der zukünftigen Weltreise. Also lag ich nicht ganz falsch. Und ich hatte, nachdem ich bei einer Veranstaltung von der AIDA war, wo es auch unter anderem um den Umbau des Schiffes ging, ja, die Aussage wiederholt, die mir dort gesagt worden ist, dass man die Kabinen, die ja auch komplett neu designt werden, quasi wie bei einem Neubau rein, also rausschieben und wieder neu reinschieben wird. Also dem war nicht so. Ne? Das Schiff ist ja jetzt fast wieder fertig, sondern die wurden wirklich einfach Teppichboden raus und ja, Teppichboden rein. Also ich hatte mich damals schon gewundert, ne? Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich habe einige Bilder während der Umbauphase gesehen. Ah, das sah schon ziemlich nach Rohbau aus, ne? Da bist du auf den Stahl wirklich teilweise runter. Also ich bin tiefst beeindruckt, was man in 6 Wochen auf so einer Werft mit, ich glaube, 2000 Mann, die da arbeiten, reißen kann. Also echt krass.
Da kannst du tatsächlich von vor 10 Jahren, irgendwo im Netz findet man noch eine Spiegel-TV-Reportage, wie sie die Mein Schiff 1 bauen, die ganz alte. Die hatte damals tatsächlich auch nur 6 Wochen Werft, als sie umgebaut wurde zur Mein Schiff 1. Die ganz, ganz alte.
Und da hat man auch viel verändert wahrscheinlich, ne?
Und dann hat man das Schiff auch von links auf rechts gedreht, komplett. Also
was man, aber
quasi, das war auch so ein Umbau, ja, so ähnlich wie jetzt die AIDA Evolution.
Ey, aber ich meine, Manpower ist ja eins, aber da muss ja wirklich ein Zahnrad ins andere greifen. Also da möchte ich kein Projektmanager sein, der die einzelnen Gewerke aufeinander abstimmt. Ne? Also ich meine, man merkt ja teilweise beim privaten Hausbau schon, was alles schiefgehen kann. Und da sind es wesentlich weniger Handwerker. Aber naja, gut. Ja. Na dann, bis zum nächsten Mal, ne?
Ja, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.